ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir gerne Gäste ein, die einen besonderen Weg gegangen sind. Denn von diesem Weg können auch wir lernen über das Leben, über die Menschen, auch vielleicht über uns selbst und unsere Haltung zu den Dingen. Mein Gast heute hat einen ganz besonderen Weg hinter sich. Es ist Alex Maria Peter.
Talk mit Thies.
Ich habe schon was sehr Rebellisches in mir und aus Prinzip sage ich erstmal nein. Wofür ich ja stehen möchte, ist es nicht, die erste Transperson zu sein, die irgendwie im deutschen Fernsehen was gewonnen hat oder die Diversity eingeläutet hat oder whatever. Ja. Was ich aber viel schöner finde eigentlich, ich bin so viele Facetten und ich glaube nicht nur ich. Ich habe halt sehr dolle nach der Devise fressen oder gefressen werden gelebt, ne? Und ich habe mich immer für mich entschieden. Ich habe schon oft in meinem Leben, Achtung, salopper Ausdrucksweise, weil ich mir das halt auch wortwörtlich so gedacht habe, rezitiere ich das jetzt einfach so, ob ich verrückt bin oder ob ich vielleicht auch ein Kackmensch bin. Ich bin mir nicht so schade, die Dinge auch zu benennen und ich glaube, das ist mein größter USP. Ich bin wirklich schonungslos ehrlich und nicht zu der Öffentlichkeit oder zu anderen, sondern zu mich selber.
Alex Maria Peter. Sie war die erste Transperson, die Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Alex arbeitet als Model und vor allem jetzt als Content Creatorin. Und weil sie zu sehr auf ihre Transsexualität und den Modeljob reduziert wurde, war sie ein Bedürfnis, ein bisschen mehr von sich preiszugeben, von all ihren unterschiedlichen Facetten. Und das tut sie in einem Buch, das heißt Work in Progress. Und sie schreibt darin von einer sehr einsamen Jugend, von Unsicherheiten und Ablehnung. Aber sie ist stolz auf ihre Geschichte, die sie jetzt mit uns teilt, auf sehr offene Art und Weise. Sie schreibt in diesem Buch auch von einer Vergewaltigung während einer Party. Alex und ich haben uns in Hamburg getroffen. Das ist ihre neue Heimat. Sie ist erst vor kurzem aus Düsseldorf dorthin gezogen. Und es war Vormittag. Alex kam pünktlich mit dem Taxi, offenbarte mir gleich gut gelaunt, dass sie nur 90 Minuten geschlafen habe. Sie saß nämlich an einem Pitch bis in den frühen Morgen. Sie war angezogen im herrlichsten Schlabberlook mit grünen, flauschigen, flusigen Puschelschuhen, die ein bisschen wie Hausschuhe aussahen und vielleicht es auch waren. Kurzer Hintergrund, Alex ist aufgewachsen in Köln. Ihre Mutter stammt aus Korea, ihr Vater aus Südafrika. Die Eltern haben sich dann irgendwann getrennt und Alex ist aufgewachsen bei ihrer Mutter und dem Stiefvater, blieb aber auch in Kontakt mit dem leiblichen Vater, den sie allerdings nur selten gesehen hat. Sie hat schon als Kind sehr früh gemerkt, dass sie sich anders fühlt als die anderen Kinder, hat sich nicht mit ihrem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. So wollte sie im Kindergarten, wenn Familie gespielt wurde, immer die Mutter sein. Bevor sie bekannt wurde mit Germany's Next Topmodel, hat Alex in Köln studiert, Journalismus und Unternehmenskommunikation. Das Studium hat sie dann aber erstmal pausiert, um sich ganz zu konzentrieren auf ihre Karriere als Model und mittlerweile vor allem auch als Medienpersönlichkeit. In diesem Podcast werdet ihr erfahren, wie die Rebellin von früher heute auf diese Zeit zurückblickt. Es gibt ein paar Blicke hinter die Kulissen von Germany's Next Topmodel und sie erzählt, warum sie ein Jahr nach dem Sieg keine Interviews gegeben hat. Und warum hat sie so viele Versicherungen? Ich habe Alex als eine extrem offene, sympathische, auch selbstironische, auch selbstkritische Person erlebt. Eine, und das ist das Schöne, die ausspricht, was sie denkt und auch dazu steht, auch wenn sie mit der einen oder anderen Aussage vielleicht mal aneckt. Eine sehr lebendige, berührende und richtig schöne Begegnung.
Ein Podcast von SWR3.
Dann sagen wir guten Tag hier.
Hallo, Tag, ne?
Moin, moin.
Moin.
Denn Alex, so, Model, Content Creatorin, du hast bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Als erste Transfrau bist du Siegerin geworden, wurdest lange reduziert auf Dinge.
Dabei aber ich hab's nicht mitgemacht.
Ich meine auch generell im Leben, auch danach, reduziert auf natürlich Transition, auf den Modeljob. Es gibt aber so viel mehr. Und du hattest das Bedürfnis, darüber zu schreiben, ja, über deinen Weg. Und das hast du auch gemacht in Work in Progress. mein Leben zwischen Öffentlichkeit und Selbstschutz. Wobei, mein Leben zwischen Öffentlichkeit und Selbstschutz steht gar nicht im Buch, oder?
Nein.
Wollte gerade sagen.
Das ist tatsächlich eigentlich nur, und so wurde mir das auch verkauft, ich war dann auch total überfordert, weil eigentlich wurde mir gesagt, das ist eher für die Buchhändler.
Alles klar.
Also wie so ein Subtitel, um einzuordnen, worum geht's in dem Buch.
Interessant.
Und plötzlich stand es überall, aber ich sag mal so, naja, Verlagsarbeit ist auf jeden Fall anders als Fernsehen und auch als Radio.
Absolut, man muss die Profis machen lassen.
So ist das.
Man muss die Profis machen lassen. Gerade in Hamburg, in deiner Heimatstadt, sind wir hier jetzt angekommen.
Du meine
bist,
neue.
Da wollte gerade sagen, du bist gerade erst von Düsseldorf nach Hamburg gezogen.
Mhm.
Und bist du denn wind- und wetterfest genug für das Wetter hier oben?
Ja, total. Du, also... Naja, ich sag das jetzt so enthusiastisch, dieses Telefon, was ich hier mit mir habe, das ist schon aus dem 6. Stock gefallen, weil ich unterschätzt habe, dass ein Stativ hier nicht am 6. Stock ohne Windschutz stehen sollte. Das hat das überlebt, wie du siehst. Aber ja, also ich wurde gewarnt von allen, dass es hier ein bisschen auch von der Stimmung ein bisschen kühler ist. Kann ich so nicht unterschreiben. Kann ich so nicht unterschreiben. Wobei ich sagen muss, alle Hamburger, die sprechen mich immer an, weil mit meiner rheinischen Frohnatur, ich gehe auch mal auf die Leute zu und ich mache Komplimente und ich spreche mit den Leuten und man merkt schon, die sind ein bisschen überfordert, aber die sind ja nicht abgeneigt. Die haben dann schon Lust auch.
Ich finde ja, die norddeutschen Gesichter sind ja immer so auseinandergezogen, weil die so hell sind. Das ist immer so ein bisschen, ja, alles klar. Weißt du, das ist so. Im Gegensatz zum Süden, da ist immer weich, das muss so, das ist alles so zusammengezogen. Mhm. Der Hamburger an sich ist allerdings nicht der Schleswig-Holsteiner oder auch so der Niedersachse. Die sind ja schon mal ein bisschen steif, ein bisschen edel. Also ich glaube, das ist ja wirklich so. Also Hamburg ist schon ein bisschen was Besonderes. So.
Naja, ich muss sagen, für mich ist es sowieso nicht so schwer, glaube ich. Zumindest bei den Großstädten jetzt in Deutschland, weil ich überall schon so einen Grundbaustein von einem sozialen Umfeld habe. Deswegen, ich bin ja jetzt ja auch nicht ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich hatte ja schon Freundinnen hier. Ne?
Ja, ich war. Warum bist du aus Düsseldorf überhaupt weg?
Ach mein Gott, wie das immer so ist, für einen Mann.
Ach wirklich, das ist ja für einen Mann. Dann ziehst du denn direkt immer gleich um. Das ist natürlich, das ist aber der beste Grund von allen. Na,
wir haben schon 2 Jahre zusammen gewohnt vorher.
Ach so, aber genau, er ist Hamburger. Er ist ein Hamburger.
Nee, ist er nicht, aber er arbeitet jetzt hier.
Okay, denn vorher warst du in Köln gewesen. Und aus Köln, habe ich dich mal gehört, da bist du geflüchtet.
Ja, richtig,
warum?
Aber das ist ja auch schon lange her.
Ist auch schon Ewigkeit.
Ja, in Köln bin ich ja zur Schule gegangen. Komme ich hier schon in meinem...
Also ist richtig.
Kann ich schon singsang. Und ja, ich hatte eine wilde Jugend, wie man in meinem Buch auch ein bisschen feststellen kann. Ich habe gerne das Nachtleben genossen und dementsprechend hatte ich auch da ein etwas größeres soziales Umfeld als jetzt hier zum Beispiel in Hamburg. Und irgendwann war es für mich an der Zeit aus so dem Muster, dass das Leben aus Feiern gehen und...
Ja.
Kurzen Kleidchen anziehen, bei Nacht und tagsüber schlafen besteht, auszubrechen. Und da ist mir nur die Flucht aus der Stadt so ein bisschen übrig geblieben. Weil sonst habe ich hier mal in diesem Sog auf die Kölner Ringe ins Flamingo Royal gezogen gefühlt.
Aber wie vernünftig. Wann wurdest du denn so vernünftig, Alex?
Also ich muss sagen, in meinem Umfeld haben tatsächlich die meisten Köln verlassen. Also ich war hochpatriotisch. Ich bin auch nach Düsseldorf gegangen und habe gesagt, ja, 2-3 Jahre bleibe ich jetzt hier. Und ich wollte mich natürlich auch von zu Hause emanzipieren. Ich bin halt direkt aus meinem Elternhaus dann nach Düsseldorf gezogen. Weil ich war so, ja gut,
ja.
Kinder-Eltern-Beziehungen tun mal so ein paar Kilometer vielleicht ganz gut. Das war ein guter Kompromiss. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich gehe nach Berlin, sondern 45 Kilometer weit weg.
Oh, ja.
Ne, halbe Stunde Worst Case, kann ich doch nochmal zu Mama weinen gehen.
Mhm.
Aber tatsächlich sind die meisten meiner Freunde, zumindest die, die ihr Leben heute im Griff haben, der Stadt entflohen.
Mhm.
Nicht alle. Meine beste Freundin zum Beispiel, die wird für immer in Köln bleiben und die fährt da auch gut. Die ist heute Mama, die hatte gestern Geburtstag.
Hat die trotzdem ihr Leben im Griff?
Die hat ihr Leben schon immer mehr im Griff gehabt als ich, kann ich dir sagen. Die war voll mehr in der Schule als ich. Ja, und dann ging es nach Düsseldorf und ich habe dann immer gesagt, ich komme in 2-3 Jahren wieder. Dann habe ich mich gesettelt, dann ist gut, dann habe ich mich ein bisschen distanziert. Und dann habe ich Düsseldorf tatsächlich lieben gelernt. Ich mag Düsseldorf echt nach wie vor gerne. Ich würde jetzt aber per se sagen, wenn ich jetzt morgen umziehen müsste, wäre Düsseldorf trotzdem nicht wieder der Weg zurück. Weil auch das fühlt sich jetzt ein bisschen an wie Köln. Und deswegen, glaube ich, kann ich jetzt auch so meinen Frieden mit meinem Zuhause machen, weil ich habe immer gesagt, ich komme hier auf jeden Fall wieder zum Sterben hin und ich sag mal so.
Nach Düsseldorf zum Sterben?
Nee, nach Köln.
Ach, nach Köln
aber
zum
auch
Sterben.
Aber erst, wenn ich einen Platz auf dem Melaten habe, das werde ich bis zum Ende sagen.
Wo ist der Melaten?
Der Melaten,
Ja. Das
ist an der Aachener Straße, Militärring.
Und das ist der Edelfriedhof.
Das ist ein schöner Friedhof, da kannst du ja mal angucken. Also ich weiß nicht, wie das mit dir ist, das ist jetzt eine ganz komische Info, aber ich liebe ja Friedhöfe.
Ich mag Friedhöfe auch.
Es gibt mir so eine Ehrfurcht, Respekt. Ja.
Aber das ist interessant. Ich finde auch, Friedhöfe haben A, eine unglaubliche Ruhe. Ich finde es schön. Ich finde, es gibt sehr viel Kraft. Mhm. Und es ist so viel Geschichte. Es ist im Prinzip, es wirkt ganz albern, aber es ist so viel Leben auf einem Friedhof. Weißt du, manchmal siehst du nur kurz eine Berufsbezeichnung. Neuerdings gibt es ja ab und zu mal einen QR-Code, wo du mehr über das Leben dieser Person erfährst. Auch das gibt es noch nicht oft. Gibt es aber. Ich finde es wunderschön.
Das ist ja so cool.
Und manchmal, weißt du, ganz kurz nur gelebt. Und es sind so Geschichten, die sich so in deinem Kopf materialisieren. Da ist so viel Menschheit, so viel Leben.
Ich finde auch, wenn man, also ich mag natürlich, also ich persönlich gehe jetzt nicht abends auf den Friedhof.
Nein.
Also, ich finde, auf dem Friedhof habe ich auch nur einen guten Vibe und ich mag es da zu sein, wenn dann die Sonne strahlt oder am besten so kurz, so Nachmittagssonne, so kurz vor im Sommer, wenn die Sonne kurz bevor sie untergeht. Ich war letzten Sommer in Italien, in so einer Nähe von Bologna und bin dann rausgegangen und bin wirklich 3 Stunden in so einem ganz kleinen Ort, also da leben vielleicht 2000 Leute, war ich wirklich 2-3 Stunden auf dem Friedhof und habe mir einfach angeguckt, wer da so war. Und ich finde das irgendwie nicht bedrückend, ich finde es auch nicht gruselig und es war natürlich auch ein sehr schöner Friedhof. Ne? Ich glaube, da gibt es natürlich auch Unterschiede, ne? Da gibt es auch bedrückendere Orte und es war halt wirklich diese goldene Sonne und ich finde, das ist so ein bisschen wie die Zeit steht still. Also ich habe zum Beispiel auch überhaupt gar keinen Bezug zur Kirche oder anderen religiösen Institutionen.
Institution.
90 Minuten geschlafen, wie gesagt.
Ich wollte gerade sagen, man muss sagen, du hast wirklich nur heute 90 Minuten geschlafen.
Aber dafür geht es doch optisch,
ich finde,
oder?
Du siehst mega frisch aus.
Danke.
Sogar. Aber das sind wahrscheinlich die Gene, oder?
Nee, wahrscheinlich beflügelt von dem, warum ich nicht geschlafen habe. Und das hört sich jetzt total falsch an. Ich habe nämlich an einem Pitch gearbeitet und mir macht meine Arbeit im Moment echt sehr, sehr viel Spaß, seitdem ich so ein bisschen mich gefragt habe, was ich machen möchte.
Okay. Und ein Pitch wofür? Können wir durchgehen zusammen?
Also für mich war ja so ein bisschen, auch warum ich das Buch geschrieben habe, so die Sinnkrise in meinem Job, weil das Gefüge ist, ich kann natürlich gut für meinen Lebensunterhalt aufkommen und besser als gut.
Durch Content Creation aktuell.
Content Creation.
Modelst du noch?
Nee, weil...
Gar nicht mehr, ne?
Ich sag dir ehrlich, ein Instagram-Reel hat auf jeden Fall ein höheres Preisschild am Set zu stehen 3 Tage.
Okay, alles klar.
Also da hat leider der Kapitalismus mich bekommen. Aber ich glaube, das war diese Sinnkrise, die auch ausgelöst worden ist, weil ich habe schon immer nie den Anspruch gehabt, dass mein Job mich erfüllen muss, dachte ich. Weil Geld war die ersten 5 Jahre meines beruflichen Lebens, weil ich mir ja auch wirklich nach Düsseldorf gezogen, ausgezogen und bin dann direkt mit Germany's Next Topmodel mehr oder weniger in die Arbeit eingestiegen. Also ich hatte vorher nie eine Festanstellung. Diese ganzen Verhältnisse kenne ich so überhaupt gar nicht, außer Minijob jetzt beim Friseur. Ich habe mit 14 mal Haare gewaschen, so neben der Schule, ne? Weil, keine Ahnung, Taschengeld aufbessern. Aber ich habe dann irgendwann mich so gefragt, so, boah, warum habe ich keinen Bock? Warum kotzt mich das alles, auf gut Deutsch gesagt, so ein bisschen an? Und es war dann doch diese Oberflächlichkeit. Und es ist so lustig, weil ich höre mir manchmal Interviews von mir selber an und ich habe auch in der Vergangenheit oft gesagt, ich bin kein idealistischer Mensch. Und ich glaube, was ich damit meine ist, ich treffe nicht den Tenor des Idealismus, wie er gerade so ein bisschen im Mainstream ist. Also damit will ich gar keinen fronten, dass es schlecht ist oder so. Aber ich fühle mich nicht verantwortlich. Und ich glaube, das finden vor allem Freundinnen ganz oft beeindruckend. Weil
nicht verantwortlich wofür?
Für nichts, außer mich selbst, so, okay. Um ehrlich zu sein. Also wirklich für gar nichts.
Reicht ja vielleicht auch. Solange du keine Familie hast, reicht das ja unter Umständen.
Naja, auch. Ich glaube, auch das ist trotzdem...
Für deinen Nachbarn vielleicht noch? Hast du einen netten Nachbarn?
Ich verstehe mich immer mit allen Nachbarn gut. Also wirklich, ich habe auch immer... Und das ist das Witzige, weil ich habe immer in meiner letzten Wohnung in Düsseldorf hatte ich eine Nachbarschaft in einer Großstadt. Das hat man ja nicht oft. Und ich wohne jetzt hier in sehr zentraler Lage in Hamburg und jetzt ist Hamburg nicht dafür bekannt, dass man da Anschluss findet. Und ich kenne gefühlt jeden auf meiner Straße. Also wirklich, sie sprechen mich mit Namen an. Ich habe mir direkt Leute zu Freunden gemacht und ich habe mit jedem Umzug begreifen, es liegt auch ein bisschen an mir eigentlich, dass diese Nachbarschaft auch da ist.
Du gehst halt wirklich gerne auf Menschen zu.
Ja, total. Und die Leute, die mögen das. Ich meine nämlich auch damit nicht, ich interessiere mich jetzt nur für mich. Das hört sich so falsch an, weil ich glaube, sich um sich selbst zu kümmern und mit sich selbst beschäftigt zu sein, das wird so extrem negativ stilisiert heutzutage. Aber ich glaube, wenn jeder so ein bisschen an sich selber denkt und um sich selber kümmert, und damit meine ich nicht nur die positiven Dinge, sondern auch vor seiner eigenen Haustür ein bisschen kehrt, weil das geht immer in beide Richtungen.
Was könnte das sein? Vor seiner eigenen Haustür?
Naja, zum Beispiel mir ist bewusst, dass ich nicht, also ich habe vor allem Idealismus bei den Themen, die mich betreffen. Das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen so. Ja. Aber ich habe nicht genug Drang, zum Beispiel mich für Dinge einzusetzen im öffentlichen Rahmen. Natürlich kommt dazu auch noch irgendwie, dass ich mir Sorgen mache, kann ich das jetzt überhaupt? Habe ich überhaupt genug Expertise? Und ich verliere mich auch gerne so im Overthinken, weil ich bin schon Heavy Consumer von so Innen- und Außenpolitik. So, ich beschäftige mich dann extrem viel damit und ich habe ein sehr, sehr großes Bewusstsein dafür, was Filterbubbles sind und Algorithmen, und ich bin dann zu paranoid. Ich traue mich das nicht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich bin ein migrantisches Kind, ich habe einen Vater, der eigentlich aus dem Kolonialismus kommt, das sind so Sachen, ich weiß auch nichts über Namibia. Und ich habe das auch jetzt erst im Erwachsenenalter im Buchschreibeprozess festgestellt, wo ich eigentlich herkomme. Weil mir wurde immer verkauft, ich komme aus Südafrika. Da ist natürlich so viel mit Scham ja indirekt, weil ich wusste es wirklich nicht.
Also dein leiblicher Vater kam aus Südafrika, deine Mutter aus Südkorea.
Genau, aber eigentlich kommt mein Vater aus Südwestafrika. Und es wurde bewusst immer so genannt. Und es wurde nicht Namibia gesagt, sondern mir wurde das verkauft, als wäre es ein Land gewesen mit Südafrika, weil er den südafrikanischen Pass hat. Und mir ist das letztens erst durch eine Reportage bewusst geworden, was es bedeutet, dass er aus Südwestafrika kommt und wo eigentlich auch meine Vorfahren herkommen und was da so ein bisschen passiert ist. Und das ist was, worüber ich jetzt überhaupt keine Expertise habe, aber wo ich sage, okay, da habe ich zum ersten Mal diesen Spark gefühlt. Das war so, vielleicht fühle ich mich berufen, ein bisschen mit Genocide mich zu befestigen und zu educaten, aber halt vielleicht in eine Richtung, wo ich mich nicht unsicher fühle, einfach daraus, weil es ist meine Last, die ich generationsübergreifend irgendwie mitgegeben bekommen habe, ohne es zu wissen, auch ganz lange.
Ja, ist es wirklich eine Last? Denn du kannst dafür ja gar nichts. Also du bist dafür wirklich jetzt nicht verantwortlich. Aber ich finde es interessant, dass du es auch wirklich als Last begreifst.
Also ich finde, es ist eine Last, die auf mir wiegt, aber sie fühlt sich nicht so an, weil tatsächlich war das für mich, und das hört sich jetzt total abgefuckt an, ein tatsächlich ganz, ganz schöner Moment, das zu realisieren, weil nicht wegen dem, was passiert ist oder dass mein Vater vielleicht das auch nicht wahrhaben wollte und da ja auch schon, ich glaube, mein Vater war in der fünften Generation schon in Afrika, also ne, für ihn war das ja auch schon über Generation und Generation und Generation. Nur ich habe mich natürlich auch in diesem Buchschreibeprozess gefragt, obwohl ich natürlich für mich selbst sehr viel Empathie aufbringen konnte und offensichtlich auf 300 Seiten, die schon sehr eingekürzt waren, habe ich dann auch festgestellt, ja okay, es ist jetzt kein Wunder, dass ich jetzt nicht die Kapazitäten mitbringe, um zu sagen, ach ja, wo kann ich denn jetzt eigentlich die Welt verbessern, weil ich war erstmal damit beschäftigt, irgendwie vielleicht meine Welt so ein bisschen schöner für mich zu gestalten, und damit meine ich nicht mit, ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich eine schöne Handtasche habe, sondern eher ein bisschen um fundamentalere Themen, die man eben nicht mit Geld begleichen kann in aller Regel, aber die man ja dann doch irgendwie versucht damit zu begleichen, kann ich mich nicht vom freisprechen, war es irgendwie in Anführungsstrichen schön, als ich mir eine Doku darüber angeschaut habe, was da passiert ist, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass es vielleicht etwas ist, wofür ich mich einsetzen könnte. Natürlich jetzt nicht ad hoc, und deswegen spreche ich jetzt auch nicht aus, um welches Thema es so wirklich geht, weil ich einfach auch jetzt nicht fundamental ein Wissen darüber habe. Weil ich finde, das muss man trotzdem, das ist dann auch irgendwie eine Respektsache, ne? Weil im Ganzen soll es jetzt dann auch wirklich nicht darum gehen, ich bin so ein toller Mensch, ich kümmere mich jetzt darum, sondern dann muss ich mich auch wirklich damit befassen und gucken, was kann ich damit machen und vielleicht auch ein bisschen low-key erstmal anfangen und das gar nicht nach außen kommunizieren.
Aber so. Das hat nichts mit deinem Pitch zu tun jetzt?
Nein überhaupt nicht.
Nein, das ist was ganz anderes.
Mein Pitch hat einfach nur was mit Miete bezahlen zu tun. Aber das ist das Schöne.
Mit was für Zahlen?
Miete. Nein, aber das ist das Schöne. Weil vorher ist unsere Branche sehr dominiert. Sorry, ich habe totalen Redefluss dafür, dass ich so wenig geschlafen habe. Ne?
Ja, das ist, weil du so wenig geschlafen hast.
Ja, vielleicht. Das ist der Wahnsinn. Ne?
Ja, so funktioniert das. Nein, das ist ja, man sagt ja zum Beispiel auch Menschen, die sehr, also zu Depressionen neigen, Schlaf führt dazu, ich glaube, weil eben gewisse Stoffe ausgeschüttet werden durch den wenigen Schlaf, um das auszugleichen, dass du dich besser fühlst. Also wenig schlafen ist da kurzfristig auch mal ein Mittel, um sich besser zu fühlen.
Ach,
also,
wirklich?
Ja, also selbst das kann Schlafentzug herbeiführen. Es muss nicht immer negativ sein, wie in 90% der Fälle natürlich.
Ja, tatsächlich, ich glaube, es ist auch okay, weil ich fühle mich schon ein bisschen diesig im Kopf. Also ich habe schon das Gefühl, als hätte ich gestern zu tief ins Glas geguckt und wäre um 6 Uhr abends aus einem anderen Grund ins Bett gegangen. Aber Ich habe normalerweise einen sehr, sehr gesunden Schlaf. Ich weiß nicht, hast du einen gesunden Schlaf?
Ich schlafe nur zu kurz. Ich schlafe innerhalb von 2 Minuten ein, jeden Abend.
Ja, das habe ich auch. Nein, das habe ich gar nicht so lange. 10 Minuten, 10 Minuten Karenz.
Okay, ja. 8 ist ja normal. Angeblich ist die durchschnittliche Zeit, die man braucht, um einzuschlafen, ist 8 Minuten. Ich glaube, ich schaffe in 2. Aber ich wache immer sehr früh auf. Ich bin ein Frühaufsteher.
Na, ich wache immer jeden Tag um 7 Uhr auf. Aber ich bin auch schon so gegen 23 Uhr müde. Also ich bleibe auch nicht länger wach als das. Also die Zeiten sind leider vorbei. Ich habe auch gut vorgearbeitet in Köln.
Aber wirklich, das reicht. Aber du machst schon noch ab und zu mal Party. Oder ist das wirklich ein Ding der Vergangenheit?
Ich würde sagen, also zum Beispiel, ich war jetzt auf dem Oktoberfest und ich hatte wirklich Spaß.
Du warst wirklich auf dem Oktoberfest? Als Content Creator oder privat?
Naja, ich war nur eingeladen, ne? Also wo kommen wir denn dahin? Also ich muss sagen, ich habe wirklich unfassbar viel Spaß.
Also es war ein bezahlter Job?
Teils, teils, ja. Okay. Also es gab bezahlte Jobs, es gab auch einfach nur Einladungen. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich mag das Oktoberfest auch nur so gerne, weil ich in diesem Rahmen immer auf dem Oktoberfest bin. Und das Oktoberfest ist wirklich ein Fiebertraum von vorne bis hinten. Alles daran, was da passiert und was die Leute reden und alle sind so besoffen und keiner hält den Mund. Und ich sage ganz ehrlich, ich liebe das. Da geht mein Herz auf. Und ich finde das Oktoberfest, also mein Gott, wir haben alle die Schlagzeilen gelesen und das ist natürlich überhaupt nicht schön und irgendwie ist es nicht der Turn, den man haben möchte. Aber Gott sei Dank, so wie ich es erlebt habe für mich, hatte ich dieses Jahr wirklich eins der lustigsten Oktoberfest-Erfahrungen der letzten 5 Jahre. Also es ist, glaube ich, mein 5. Oktoberfest und ich war auf dem Heidi-Fest, ich war bei Cowlitz Hills auf dem Tisch und das waren auch wirklich meine 2 inhaltlichen Highlights.
Dieses Jahr?
Ja, kann ich dir leider jetzt nichts drüber erzählen, weil ich hau keinen in die Pfanne. Aber ich sag mal so, beide Veranstaltungen waren wie ein Freizeitpark für Erwachsene. Du bist über diese Veranstaltung gegangen und konntest so alle 5 Meter stehen bleiben und hast einen anderen skandalwürdigen Moment mitbekommen. Du warst wirklich nur so, oh mein Gott, was? Und keiner.
Also aber zwischenmenschliche Dinge dann, die passieren.
Ja, oder worüber die Leute sich unterhalten und keiner hat irgendwie Angst auch vor Skandalen scheinbar, aber es kommt, schafft auch nichts davon raus und ich werde nicht die sein, die es macht.
Nein, das gehört sich auch nicht. Ich habe mich gefragt, als ich das Buch gelesen habe, was du mittlerweile für ein Verhältnis hast zum Alkohol. Mhm. Weil du ja sehr negative Erfahrungen gemacht hast mit Kontrollverlust und du schreibst ja sogar so offen über eine Vergewaltigung, die du irgendwie wie durch einen Schleier mitbekommen hast auf der Party eines Bekannten und dann hast du dich hingelegt, fühltest dich nicht so gut und dann hat sich jemand an dich rangemacht und du hast erst wirklich im Nachhinein so richtig kapiert, was da passiert. Das ist ja der ultimative Kontrollverlust.
Ja.
Was hat sich seitdem in deiner Beziehung mit Alkohol zu Alkohol geändert?
Also ich muss sagen, ich habe immer noch nicht, glaube ich, einen richtig gesunden Umgang mit Alkohol. Ich vermeide ihn ganz oft und das ist generell, es gibt ja auch andere Substanzen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft und ich glaube, ich schreibe es ja auch in dem Buch, dass ich da eine ziemlich intensive Phase hatte.
Ich glaube auch, dass du das geschrieben hast.
Ja, so und ich bin auch kein Fan davon, jetzt so tun, als wäre das so nicht gewesen. Ich habe es ganz lange einfach nicht thematisiert, weil gerade so die ersten 5 Jahre nach Germany's Next Topmodel ist das Klientel natürlich auch nochmal jünger, als es jetzt ist. Ich sehe es ja in den Insights auch so ein bisschen, wen ich targete und wie sich das verändert. Ja. Und ich finde, jetzt ist das was, wo ich an einem Zeitpunkt, wo die Menschen älter geworden sind, die mir folgen, die sind mitgewachsen und auch das allgemeine Verhältnis sind ähnliches Altersstruktur wie hier. Und da kann man dann schon offen darüber sprechen, weil es ist lächerlich so zu tun, als wäre es nicht so. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den ich habe, weil eigentlich ist es ja auch, warum ich dieses Buch schreibe und was ja meine Sinneskrise ist, eigentlich, wofür ich ja stehen möchte, ist es nicht die erste Transperson zu sein, die irgendwie im deutschen Fernsehen was gewonnen hat oder die Diversity eingeläutet hat oder whatever. Mhm. Was schön ist, ich will das gar nicht schmälern und das ist irgendwie bestimmt ein Achievement, aber das ist nichts, was in mir auslöst. Mhm. Also ich muss sagen, würde ich das jetzt zum Thema machen und die ganze Zeit sagen und so toll und ich bin so stolz, dann wäre das ein Instrumentalisieren für den Job. Also das wäre es halt. Ja. Und was ich aber viel schöner finde eigentlich, ist das, was das Buch auch ist. Und ich bin so viele Facetten. Und ich glaube nicht nur ich. Ich glaube, ich habe schon sehr viele Facetten. Also ich lasse mich schon sehr wenig.
Ja, das Leben ist bei allen bunt, aber bei einigen halt etwas bunter noch.
Ja, ich finde, man sieht es auch, wenn ich so durch meine Camera Roll durchgehe, wenn ich mir die Fotos anschaue, ich sehe auch in wenigen Sachen, die ich anhabe, verkleidet aus, obwohl es so unterschiedlich ist. Es gibt einfach so viele verschiedene Versionen, die sich dann über Kleidung ausdrückt, was ich mache, wie ich auch rede. Ich bin auch mit anderen Freundinnen ganz anders und ich glaube nicht, weil ich fake bin oder mich denen anpasse, sondern weil ich mit bestimmten Freundinnen eine andere Verbindung habe auf einer anderen Ebene, aus einem anderen Grund, aus einem anderen Aspekt meines Charakters, als ich das dann mit der nächsten Person habe. Und dementsprechend passt sich dann auch die Lingo an. Und ich glaube, das wird oft missinterpretiert als Fake. Also das wird mir jetzt nicht vorgeworfen, aber das ist ja so ein bisschen, wenn man so im Internet guckt, was die Leute sich so drüber beschweren, dann sind die Leute ja nicht echt. Aber das ist das Problem. Ich bin echt mit vielen Facetten und nicht mit einer.
Ja, und manchmal eben auch nicht echt.
Genau, und das ist nicht die Nische.
Also, das ist ja auch ein Job. Es ist ja auch mittlerweile eine Figur,
ja,
die du verkörperst.
Ja, und oder? Das ist das Ding, das habe ich sehr lange gemacht. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das Einfachste zu tun, nämlich privat von Job zu trennen und dann ganz strategisch zu gucken, okay, welche meiner Personas, weil ich würde schon sagen, meine, also das ist so lustig, ich war im ersten Podcast, den ich gemacht habe, nach langer Zeit im Kontext des Buches, habe ich dann auch gesagt so, also im Off, ja, also ich gehe jetzt hier wirklich mit rein, so echt wie möglich zu sein. Und ich war auch sehr echt. Ich habe, glaube ich, auch in diesem Podcast ehrlich gesagt so viele Kraftausdrücke benutzt, wie ich das in der Öffentlichkeit nie in meinem Leben getan habe. Gut, ist das jetzt der Maßstab, ob man echt ist? Ich weiß es jetzt nicht. Also in der Lingo vielleicht ein bisschen, weil ich muss sagen, ich komme aus Köln, ich liebe Schimpfwörter und ich meine damit auch das nicht so, wie ich das, also, ne? Ich habe also auffällige Kursenamen, aber ich mache da auch keinen Hehl raus. Ich will das jetzt noch nicht sagen, weil das ist ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich weiß nicht, was man hier sagen darf.
Ja, dafür kann man alles sagen. Wir sind die coolsten.
Also meine Freundinnen sind schon oft Schlampen und so, ne?
Ja.
Also,
aber Schlampen ist doch
ja, und
nix.
Ja, also es gibt auch Wörter mit F und so.
Ja, kennen wir auch.
Aber das
die manchmal mit V geschrieben werden auch.
So,
ja, komm, ja, witzigerweise. Manchmal mit F und manchmal mit V. Wirklich? So.
Aber das ist so, ich hab dann danach das Feedback bekommen, dass sowohl von Redaktion als auch vom Host, dass sie gar nicht das Gefühl haben, dass, obwohl sie mich auch, vor allem der Host, das war Stefanie Giesinger, sie kennt mich ja auch vorher privat und auch in einem Nicht-Arbeitskontext, wenn man irgendwo mal beim Abendessen sitzt, so, also sie hat mich auch schon ohne Persona getroffen mit Kameras im Gesicht. Und sie war so, witzig, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass du dich verstellst. Und ich war so, ja, ich glaube, das ist missinterpretiert oder ich habe es falsch ausgedrückt, dass ich sage, ich möchte so sehr ich sein, wie es nur geht, weil das war ich vorher nicht, weil ich möchte auch andere Facetten zeigen, weil das war halt das, warum es sich aufgefallen ist, diese Facette, die ich gezeigt habe, die ist ein Teil von mir gewesen, aber halt nur eine von vielen. Mhm. Und die hat mich schrecklich gelangweilt nach 5 Jahren. Aber die hat sich sehr gut verkauft, kann ich ja sagen, nachdem ich meinen Steuerbescheid bekommen habe.
Von welcher redest du jetzt konkret?
Also von der beruflichen, dieses so, okay, nur brandkonform sein, eben keine Kraftausdrücke benutzen, nicht politisch sein.
Das hat mich richtig gelangweilt.
Keine große Meinung haben, beziehungsweise keine Meinung haben, die angreifbar ist. Ich war immer sehr gut darin, jedem Hauptsatz, Nebensatz zu folgen, dass eigentlich niemand auch eine Angriffsfläche hat, weil natürlich kannst du das nochmal wiederholen, aber ich habe es aber schon wiederholt. Also viel Spaß dabei, das Kommentar zu schreiben, macht keinen Spaß, weil alle sind so, ja, aber hat sie ja selber eingestanden. So, ne? Also ich wusste schon, wie man brand safe ist für Marken. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und jetzt habe ich ja keinen Bock.
Nein. Wofür möchtest du heute gesehen werden? In einem Satz. Denn es war
geht
auch,
gar nicht.
Also es geht gar
es
nicht.
Es geht nicht. Für alles. Für das Ich. Okay. Für die Ichs. Im Plural.
Mhm.
Und das hört sich jetzt an, als hätte ich irgendwie einen medizinischen Umstand. Aber,
als wärst du die Bonnies.
Aber ich glaube, es ist es gar nicht. Ich glaube.
Hast du die Bonnies mal getroffen?
Nein, aber ich habe schon mal davon gehört, weil ich tatsächlich auch vor ein paar Jahren einen Podcast hatte und da stand zur Debatte, die Bonnies mal zu Gast kommen.
Mhm.
Ist dann leider nicht zustande gekommen. Ich glaube, es war einfach ein terminliches Ding, ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Aber ja, ich sag ehrlich, und damit meine ich jetzt nicht nur, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe verschiedene Persönlichkeiten, aber das sind jetzt nicht andere Personen, das bin alles ich so. Das ist
völlig klar.
Und selbst wenn nicht, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es sowas Abtrünniges ist. So, und ich habe schon oft in meinem Leben, Achtung, salopper Ausdrucksweise, weil ich mir das halt auch wortwörtlich so gedacht habe, präzitiere ich das jetzt einfach so, ob ich verrückt bin. Oder ob ich vielleicht auch ein Kackmensch bin, weil ich eben nicht den Idealismus verspüre und mich zu, keine Ahnung, einem Angriffskrieg äußere, welchem auch immer es sind.
Ich und meine, auch leider nicht bei Fridays for Future
genau
mitläufst. Und
so. Und ich muss auch sagen, Ich bin leider die, die gerne aus PET-Flaschen trinkt und ich fliege leider auch gerne vorne im Flugzeug und das kostet dann mehr Emissionen. Und ich bin mir dessen auch bewusst.
Entschuldige bitte, vorne im Flugzeug kostet mehr Emissionen?
Naja, klar, wenn du einen Platz hast, wo du dich flach hinlegen kannst, hätten ja 4 Leute mehr mitfliegen können.
Ich verstehe, was du meinst.
Also, so.
Ja,
Na, auf der anderen Seite finanziert die Business-Klasse aber halt auch die Eco-Sitze mit. Ja. Naja, das kann man jetzt sozial sehen oder man kann es ökologisch sehen. So, ne? Und man kann sich alles irgendwie schön reden. Aber ich glaube, und das ist das, warum ich auch nicht so viele Probleme habe, ich bin mir nicht so schade, die Dinge auch zu benennen. Und ich glaube, das ist mein größter USP. Ich bin wirklich schonungslos ehrlich und nicht zu der Öffentlichkeit oder zu anderen, sondern zu mich selber. Und ich sage dir das vielleicht nicht irgendwie, mir ist es halt leider mein Komfort manchmal wichtiger als die Umwelt und das kommt vielleicht aus Sachen, weil ich frage mich das dann ja schon. Es ist so wirklich dieses ausbleibende Gefühl der Verantwortung.
Aber du weißt schon, wenn du jetzt sowas sagst, kommen schon wieder 3 Mails oder 20, die sich einfach darüber beklagen.
Ja, können sie ja.
Ja, weißt du, du kennst es ja auch von deinen Posts oder wenn du das irgendwo sagst. Was macht es mit dir, wenn Leute sagen, ey, und die sind ja quasi dann so auf der konformen Linie, wie man heute eigentlich so.
Das will ich ja mal gerne sehen.
Der Umwelt gegenüber aber, natürlich auch sich verhalten muss.
Hätte ich gerne einen Report von ihrem ganzen Leben, dass sie das sind.
Ja, okay, aber das geht an dir vorbei. Gab es eine Zeit, wo es dir was ausgemacht hat?
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Aber ich glaube, weil ich so beschäftigt mit mir selbst war und weil ich viel fundamentalere Probleme mit mir hatte, die ich mir mit mir selbst ausgefochten habe, als dass mir jemand sagt, du bist ein Arsch.
Ja.
Kannst ja gerne meinen. Also.
Wie geht's dir heute?
Gut.
Also richtig gut.
Also heute gut.
Was sind deine größten Baustellen heutzutage?
Die Diskrepanz, mich selbst verwirklichen zu wollen und einem rationalen Bedürfnis, 100%ige Sicherheit zu haben. So, das ist jetzt erstmal sehr meta, muss jetzt erklärt werden. Ja,
absolut. Also sich selbst verwirklichen wollen, steht dem entgegen.
Ich finde schon, ja.
Sozusagen. Aber verwirklichst du dich nicht selbst? Schon.
Doch.
Zu.
Und ich finde, es steht dem nicht entgegen. Es ist eben die Herausforderung, beides miteinander zu vereinen. Weil ich finde zum Beispiel für mich ist die größte Herausforderung des Lebens, und damit möchte ich nicht sagen, dass ich nicht schon mal, keine Ahnung, andere Sorgen gehabt habe. Klar, verdiene ich bei gutes Geld. Es gab bestimmt in den 5 Jahren auch schon mal einen Monat, wo ich irgendwie zu oft die Kreditkarte durchgezogen habe und dann war so am Ende des Monats, Gott sei Dank kam die Rechnung, die ich ausgestellt habe, die Einzahlung nur 2 Tage später, nachdem vielleicht eine Frist. Also, ne, ich will jetzt nicht so tun, als wäre das nicht so, weil ich glaube, viele Menschen, natürlich verdiene ich viel Geld, das wappnet mich ja aber nicht vor dummen Entscheidungen. Und ich sag mal so, als ich eingestiegen bin in den Job, waren für mich 10.000 Euro, habe ich gedacht, ich bin reich.
10.000 Euro pro Job, pro Tag, pro Monat?
Na, einfach 10.000 Euro, habe ich gedacht, mein Gott.
Einfach mal überwiesen
bekommen. Das war so die Grenze, so gefühlt. Das verschiebt sich ja auch laufend. Und ich glaube,
heute stehst du für 10.000 Euro nicht mehr auf.
Und ich, nein, aber ich rede jetzt von Sphären, jetzt natürlich jetzt nicht von oberen 1% der Welt, aber so von dem, was jetzt so für alle in Anführungsstrichen irgendwie irgendwo mit Glück möglich wäre, gibt es, glaube ich, wenige Grenzen, die man nicht in den Sand setzen kann.
Okay, es gibt wenige Grenzen, die man nicht in den Sand setzen kann.
Ja.
Erklär das bitte nochmal.
Naja, du kannst selbst, also guck dir mal, wie viele Menschen im Lotto gewinnen. Und natürlich,
keiner. Also theoretisch gesehen kaum einer.
Na, guck mal Chico.
Wer ist Chico?
Na, kennst du nicht Chico aus Dortmund?
Nein, ich kenne Chico nicht.
Chico hat mal im Lotto gewonnen und dann hat er die ersten paar Millionchen richtig dolle verprasst und hat sich Ferraris und so gekauft. Und dann hat er doch den Turn noch bekommen und hat sich Immobilien gekauft und investiert und in seine Zukunft. So, und Chico hat dann vielleicht mal ein bisschen Reality-TV-Turn genommen und weiß ich jetzt nicht, ob Chico jetzt, will ich jetzt auch nicht als Vorbild und gutes Vorbild stilisieren, aber so, er hat zumindest es geschafft. Und ich finde, das ist so das, was das Learning daraus ist. Weil die Leute verurteilen dann so, ja, was denkst du, wer du bist? Und dann kommt als erstes so, ja, du hast ja nichts dafür getan. Ja, mein Gott. Und jetzt? Du bist die erste Person, die sich aber nicht beschwert, wenn du im Lotto gewinnen würdest. Würdest du nein sagen, wenn jemand kommt mit einem Koffer und 10 Millionen? Du sagst dann nein, weil du hast ja nichts dafür getan. Und du sitzt dann auch nur zu Hause und sitzt dann weiter in deiner Wohnung, 90 Quadratmeter und die viel zu teuer ist sowieso schon. Ja. Und bleibst im Randbezirk wohnen? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt, Karen. So, und das finde ich halt immer so lol einfach. Und ich glaube, das ist das, warum mich das nicht juckt, wenn jemand sagt, du bist ein scheiß Mensch, weil du trinkst halt aus der PET-Flasche anstatt aus der Glasflasche, weil ich halt keinen Bock habe, weil ich eine Woche unterwegs bin, die wieder irgendwo mit nach Hause zu schleppen und ich werde sie dann nicht los. Ja. ich habe halt ein krasses Bewusstsein dafür. Ich würde nicht sagen, ich bin der selbstbewussteste Mensch, aber ich bin mir halt eben auch meiner Schwächen und dem, was ich nicht mag, extrem bewusst. Ja. Ich gehe dem nicht aus dem Weg. Und das ist die Stärke. Man muss sich für ein Selbstwertgefühl nicht bewusst sein, was man gut an sich findet. Doch, muss man auch. Aber alle konzentrieren sich nur darauf. Du musst gleichwertig dir aber auch bewusst sein, was du nicht gut findest. Und es ist nicht das Ziel, das auszumerzen. Und ähnlich ist das mit, ich will mich selbst verwirklichen und ich will aber immer hundertprozentige Gewissheit, ob ich das Richtige tue. Das Schwierige ist, natürlich ist es ein Grundgedanke, der einen beschützt und der soll auch da bleiben und das ist irgendwie ein Überlebenstrieb. Aber vielleicht reichen auch 70% Gewissheit, dass es das Richtige ist und den Rest geht man mal Risiko ein für die Sache und gibt dem eine Chance und trifft eine dumme Entscheidung und lernt daran und es gibt so wenig Dinge, die unverzeihlich sind.
Also so oft, wie du diese PET-Flasche ja wieder auffüllst, bekommst du hier offiziell die Absolution.
So. Das ist in Ordnung. Und ich habe einen Kuka zu Hause. Weißt du? Ich gleiche das dann wieder aus. Zu Hause trinke ich nur aus dem Wasserhahn.
Was ist Kuka?
Ein Kuka, da kommt schon gefiltertes Wasser und Sprudelwasser und kochendes Wasser aus dem Wasserhahn.
Ah, das nennt sich Kuka?
Kuka, das ist alles Markenname.
Also wie Kuka, ach, das ist ein Markenname. Also.
Ja, aus Mönchengladbach kommen die.
Wie ein Kuka halt.
Ein Kuka.
Ne? Mönchengladbach. Vorhin hast du ja auch erzählt, du bist nicht so weit weggezogen und das ist schön. Dann kannst du auch immer wieder zur Mutter mal. Die macht sich ja auch so Sorgen. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter?
Ja, ich glaube,
denn du schreibst ja auch in diesem Buch, Mutter und Vater oder Stiefvater waren ja auch immer sehr beschäftigt und mussten arbeiten und auch das ganze Ding am Laufen halten. Ja. Und du warst einfach alleine, du warst einsam. Es war eine einsame Kindheit.
Ja.
Und die Frage ist ja, inwiefern waren auch Eltern dafür verantwortlich? Du hast eine Antwort gefunden für dich.
Ich finde, Ich erzähle im Buch sehr aus meiner Perspektive und meiner Gefühlswelt und vor allem aus meiner Gefühlswelt auch aus der damaligen Zeit.
Ja.
So, weil darum geht's. Für mich geht's ja jetzt nicht darum, jemanden anzuprangern, sondern ich finde es so interessant, weil im Buchschreibeprozess habe ich gerade diese Kapitel auch mit Freundinnen geteilt, weil ich habe ein sehr, sehr diverses Umfeld, was so auch Altersspanne angeht. Ich habe sehr enge Freundinnen, die sind 40, haben zwei Kinder. Ich habe aber auch meine beste Freundin, die ist einen Monat älter als ich, hat ein Kind. Ich habe Freundinnen, die sind Mitte 30, wollen gar keine Kinder. So. Und ich habe überall mal so ein bisschen abgecheckt. Und ich habe bewusst auch den Müttern da, wo ich vielleicht sogar ein bisschen Parallelen so als Freundin sehe, wo ich dann so bin, so, aber ein bisschen Nachsicht mit dem, so, ne, weil ich kann mit dem Kind, ich check schon, was so ein bisschen abgeht bei ihm. Und damit meine ich jetzt gar nicht so identitären Struggle jetzt auf Trans sein, sondern ich meine einfach so, wie man sich schwer tut. Und das ist ja auch eigentlich die Quintessenz des Buches. Und deswegen war es mir so wichtig, aus dieser Perspektive zu erzählen, weil ich glaube, wir kennen es alle im jungen Alter. Und dafür muss man nicht trans sein, dafür muss man nicht Migrationshintergrund haben, überfordert zu sein, uns unverstanden zu fühlen, uns alleine gelassen zu fühlen. Und ich glaube, es kennen sogar die Kinder, wo es von außen so aussieht, als wäre die perfekte Mutter am Start gewesen, die ihren Job aufgibt und dich jeden Tag 5 Minuten vor jeder Deadline überall hinbringt und jede U-Untersuchung mitgenommen hat und jede, also weißt du.
Aber wie gut du dich auskennst
und
hier,
das auch,
mit den U's schon.
So.
Also dich kann man als Freundin haben, weißt du.
So.
Habt ihr die U4 schon gemacht? Nein, Alexi, gut, dass du das erwähnst gerade.
Mein Gott.
Also stimmt ja, Gott.
Ja, frag mich. Und ich finde das so spannend, weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel dieser Freundin, dieser einen speziellen, natürlich auch, weil wir ein enges Verhältnis haben, der hat das geholfen für eine andere Sicht. Ja. Und es ist hart für meine Eltern, weil ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, der Twist in Verständnis von meiner Seite, der kommt ja erst sehr spät im Buch. Also am Anfang geht es ja wirklich nur darum, ich habe schon darauf geachtet, dass ich 1-2 rationalisierende Nebensätze, weil es ist sonst auch irgendwann einfach asozial meinen Eltern gegenüber. Weil,
Gott, ja.
Also ne, es ist schon hart und ich muss
denn
schon sagen,
du warst einsam.
Ja.
Also richtig, es ging dir richtig schlecht.
Schon, ja.
Bis du vor allem bei Freundinnen dann später dann dich mal aufgehalten hast und gehörtest fast schon mehr zur Familie bei denen als selber zu Hause. Also du hast auch gelitten als Kind halt.
Ja, total. Und es ist so schwierig, weil heutzutage habe ich natürlich ein Bewusstsein dafür, welche Situation meine Eltern waren. So, ich betone das immer, aber es ist auch krass. Meine Mutter war 22, als sie mich bekommen hat. Ich werde 28 dieses Jahr.
Ja.
Ich bin so weit weg davon, Verantwortung für irgendjemanden zu übernehmen.
Ja.
Ich
wie schon gesagt.
Die PET-Flasche.
Auch vorher gleich am Anfang, das war glaube ich der zweite Satz unseres Gesprächs. Ja, also ich kann nicht die Verantwortung für irgendjemanden übernehmen, außer für mich.
Ich will es auch gar nicht. So, ich wehre mich auch irgendwie.
Haben wir mitbekommen inzwischen,
ja. Und dann kommt ja dann auch irgendwie auch dieses Rebellische. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Überbleibsel meiner Kindheit dann so, weil dieses Hauptsache, ich mache das jetzt so, wie ich das will.
Das Rebellische.
Ja, ich habe schon was sehr Rebellisches in mir und aus Prinzip sage ich erstmal nein.
Und das Interessante war wirklich, dass du auch geschrieben hast in diesem Buch, alle, die mit mir zu tun hatten zwischen 5 und 18, haben einfach nur gedacht, Arschlochkind. Ja. Wusstest du das damals schon, dass du ein sogenanntes AK, das, kennst du die Abkürzung?
Nein.
Das ist eine Abkürzung unter Müttern und auch Vätern, wenn du so willst, aber auch vor allem unter Müttern. Oh Gott, ich habe so ein AK.
Selbst
ja,
eins.
Ja, ja, nein, und die Kinder wissen aber, ja, wenn sie sich einfach wieder, weißt du, wenn sie nicht mehr können, wenn die Kinder einfach so unerträglich werden, was ja in der Natur eines Kindes manchmal auch liegt, und dann sagen sie, oh, ich habe solche AK, ich habe so ein AK. Mhm. Und die Kinder verstehen nicht, was damit gemeint ist. Bis jetzt haben wir es alles verraten, aber Arschlochkind. Du hast dieses Wort auch so geschrieben, sogar in deinem Buch.
Ja, ich hatte schon ein Bewusstsein dafür, aber natürlich erst so mit Pubertät.
Ja, ja.
Also und dann wurde ja auch das Arschlochkind sein mein Schutzschild, weil ich glaube es ist schon...
Wie kann Arschlochkind sein eigentlich Schutzschild sein?
Naja, lieber tritt ich dir auf die Füße, bevor du mir auf die Füße trittst. Also so, ne? Also ich habe ja keinen Raum gelassen, sich mir gegenüber fehl zu verhalten. Also ich habe ja so tief getreten, also nie körperlich, ne? Aber halt verbal.
Also berechtigt bitchy halt.
Ja, also ich habe halt sehr dolle nach der Devise fressen oder gefressen werden gelebt, ne? Und ich habe mich immer für mich entschieden.
Hast du gemobbt auch?
Nee, gar nicht. Also das habe ich auch sehr allergisch drauf reagiert. Ich muss aber sagen, ich habe mich natürlich trotzdem nicht fair verhalten und also ich bin nie auf Gruppendynamiken aufgesprungen.
Wo zum Beispiel? Dive into the past. Kurz, wo du einfach sagst, ich war AK. Ich habe mich da nicht fair verhalten. Also, ich habe gleich so ein Preemptive Strike. Also.
Ich habe ja auch in einem Buch eine Situation beschrieben mit einer Praktikantin, die da ziemlich geballte Ladung. Und ich glaube, das ist aber so ein.
Eine Lehrerpraktikantin war das.
Ja, das war so ein Orientierungspraktikum, glaube ich. Also.
Was hast du zu der nochmal gesagt? Die stand bei euch vorne in der Klasse.
Ja, also ich will das jetzt nicht rezitieren, weil das habe ich auch nicht wortwörtlich im Buch rezitiert.
Ah, okay,
aber. So viele Beleidigungen, die.
Okay. Warum hast du sie nochmal beleidigt?
Ja, weil sie mich abgefuckt hat. Also ehrlich gesagt, und das ist nämlich der Punkt, weil ich hatte das Gefühl, dass eine Freundin von mir und ich hatte immer den Drang dazu, mich vor allem mit Menschen zu verbünden, die es nicht so leicht haben und die vielleicht nicht so verbal stark sind. Und ich will gar nicht sagen, war kein Verantwortungsgefühl, da würde ich mich stilisieren und das ist, glaube ich, das Krasse. Und deswegen frage ich mich manchmal, ob ich eine Psychopathin bin, weil ich will gar nicht so tun, als wäre ich jetzt doch die selbstlose und idealistische und fühle mich verantwortlich, weil im Kern ging es ja eigentlich darum, lieber befasse ich mich mit deinem Elend, als dass wir uns über meins befassen, weil eigentlich ist das ja ein erweiterter Schutzschild, dass, und ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt so aktiv jemanden dafür benutzt habe, aber so aus der Retroperspektive als erwachsener Mensch mit Rückblicken, wie Situationen abgelaufen sind, muss ich mir eingestehen, da ging es nicht um sie schützen, da ging es um mich inszenieren als eine starke Persönlichkeit, mit der du dich nicht anlegst.
Genau, du hast ja versucht, jemanden zu verteidigen, oder? Mhm. Und hast diese Praktikantin beschimpft.
Mhm.
Aber was war die Situation nochmal?
Naja, sie saß halt vorne vor der Klasse, hat das Klassenbuch aufgemacht und ich hatte den Eindruck, dass sie sich über meine Freundin lustig macht.
Alles klar, stimmt, die haben getuschelt, du hast eigentlich gar nicht verstanden, was sie geredet haben. Sie haben aber in die Richtung deiner Freundin geschaut und dabei gelacht, worüber auch vielleicht immer.
Ja, also die Situation war so, sie sind zu zweit dieses Klassenbuch durchgegangen, die Klassenliste und haben dann immer wieder so hochgeschaut.
Also die Lehrerpraktikantin plus?
Das waren zwei.
Es waren sogar zwei.
Ja, weil es gab keinen Lehrer an dem Tag, die kommen ja normalerweise nur mit und die haben quasi Vertretungsunterricht gemacht und waren, glaube ich, in der 10. Klasse. Also auch hart eigentlich, ne?
Mhm.
So und vor allem auch, sorry, aber ich war ja sehr bekannt dafür, dass ich jetzt nicht einfach bin, dass du die da hinschickst, ist auch wild. Ja. Naja.
If you can make it there, you can make it anywhere, haben sie denen gesagt. War das auch Englischlehrer?
Naja.
If you can make it there, you can make it anywhere.
Naja, sie konnten es ja nicht. Aber, naja, es war auf jeden Fall kein Pädagogik. Und sie sind halt diese Liste nach Namen durchgegangen und haben immer wieder hochgeschaut, so ganz offensichtlich zu Personen. Und bei meiner Freundin haben sie halt dann angefangen zu kichern. Und das hat mir halt gar nicht geschmeckt.
Ja.
Es hat mir wirklich gar nicht geschmeckt. Und sie haben halt noch nicht auch zu mir geschaut. Und ich glaube schon nicht aktiv, dass ich mir gedacht habe, ich will nicht an der Reihe sein, weil dann eskaliere ich komplett. Sondern es ist ja auch alles so ein Automatismus. Du bist ein Teenager, du hast so viel mit dir zu tun, es sind so viele Krisen, du fühlst dich eher alleine.
Du liebst rheinische Schimpfwörter.
Ja, und du machst auch alles mit dir selber aus. Und das ist ja das Krasse, zum Beispiel auch in der Beziehung zu meinen Eltern. Ich habe auch ganz lange gedacht, so als ich erwachsen geworden bin, auch bevor ich ausgezogen bin, jetzt haben wir ein super Verhältnis, weil jetzt erzähle ich euch alles. Und es ist ja immer erst danach, dass du feststellst, aber so 100%, eigentlich ist es jetzt noch besser. Und das ist ja auch eigentlich das Schöne am Leben. Und das meine ich damit, wer bin ich jetzt? Mein Gott, warum muss ich denn immer eine Person stilisieren? Ja, mein Gott, für die meisten ist es vielleicht ein bisschen einfacher einzuordnen, wenn du mich in eine Schublade oder eine Nische stecken kannst. Ja. Bin ich aber nicht. Und bist du auch nicht. Und vielleicht würde es dir gut tun, wenn du das auch mal akzeptierst bei anderen Menschen, weil dann würdest du es auch bei dir akzeptieren, weil du dann nicht so viel sozialen Druck auf dich auferlegen würdest, einem Stigmata oder einer Struktur gerecht werden zu müssen, der du vielleicht gar nicht gerecht werden willst.
Ja. Die Praktikantin lief auf jeden Fall weinend raus.
Ja.
Und das Ganze hat aber noch, muss man sagen, eine sehr schöne Dimension.
Ja.
Denn in der Tat, und das finde ich wirklich, da hat das Leben dir was geschickt.
Das tut's oft tatsächlich.
Du bist dieser Person viele Jahre später über den Weg gelaufen. Du hast sie nicht erkannt, aber sie hat dich erkannt.
Ja.
In der Schlange war das Getränkemarkt oder wo war das?
Ja. Und es war tatsächlich, muss ich auch zugeben, kleine Side-Anekdote, eine zweite Mahnung, die sie mir mit auf den Weg gegeben hat. Weil ich war nicht im Supermarkt, es war bei Ikea.
Okay.
Ich habe ein Regal abgeholt. Das war bei so der Ausgabe. Und sie war da mit ihrem Kind. Das ist das Interessante. Und ich glaube, deswegen habe ich so viel Nachsicht mit anderen Menschen. Auch wenn sie sich mir gegenüber dumm verhalten oder in Fettnäpfchen treten. Für mich ist es gar nicht der Thematisierung wert. Das interessiert mich gar nicht. Ja. Ob du mich jetzt eher nennst, weil du, keine Ahnung, kleingeistig bist und du das nicht zusammenbekommst mit deiner Stimme. Mein Gott. Geh raus und nenn mich er. I could not care less.
Okay, so. Du bist nicht nachtragend.
Nein, überhaupt nicht. Das interessiert mich auch nicht. Und ich finde, das macht total einen Unterschied, ob du auf mich zukommst und es absichtlich machst, ganz offensichtlich. Und damit eine Intention hast, weil da habe ich einfach keinen Bock auf dich und dann drehe ich einfach um. Oder ob es einfach wirklich ist, du, mein Gott, ich denke dann so, ja, du kommst halt vom Dorf oder aus einem Umfeld, wo du halt nicht über deinen Tellerrand hinausblicken konntest und solltest und durftest. Mein Gott, für dich ist es schlimmer als für mich, weil ich drehe mich um und ich werde nie wieder von dir Ärger genannt, weil ich werde dich nie wiedersehen.
Du bist 24/7
du bist mit dir zusammen. Auf den Teller gefangen. Mein Gott, für dich ist es schlimmer als für mich.
Ja. Also in der Schlange?
Ja, und da hatte ich auch wieder so einen Moment und da bin ich halt auch sehr ehrlich und das finde ich so wichtig, weil ich glaube, viele Menschen haben den Eindruck, dass ich schon eine Person bin, die so reflektiert ist und so umsichtig und so korrekt und so inspirierend, wie ich mit Leuten umgehe. Nee, ich stand da und habe sie angeguckt und sie kam mir bekannt vor und ich habe gedacht, mein Gott, ich gucke doch so gerne mitten im Leben. Ist das vielleicht die, die so oft Schokolade isst und immer Stress mit ihrer Tante hat? Und ich sage das jetzt so despektierlich, weil das natürlich schon sehr in den voyeuristischen Trigger des Menschseins trifft. Dieses so, mein Gott, Gott sei Dank ist es nicht so geendet. Habe ich nur gedacht, jetzt so vom Äußeren. Total gemein. Ist ja ein gemeiner
also
Gedanke.
Also aufgrund ihrer körperlichen Gestalt.
Einfach. Sie hat mir nie.
Es wie war kommst gar, du auf Schokolade bei ihr?
Warum, ich glaube, es waren einfach die Gesichtszüge, die dieser Person geähnelt hat. Und dadurch habe ich sie automatisch in der Kategorie verortet. Ich habe gedacht, ja, okay, ich kenne die bestimmt aus irgendeiner Trash-Sendung, weil früher habe ich ja Familie im Brennpunkt, war ja mein Lebenselixier. So habe ich gedacht, ist das so eine Laiendarstellerin? Sondern hast du ja. Und da kann sich ja keiner von freistellen, dass man dann ein Stigmata hat. Mhm. Ich finde aber, das ist nicht das Problematische. Das Problematische wäre gewesen, wenn ich das ausgesprochen hätte, wenn ich rausgegangen wäre. Ich erzähle das jetzt gerade zum ersten Mal, weil ich finde es auch schlimm, weil ich hoffe, dass sie das nicht hört. So, aber ich finde, ich erzähle es jetzt, weil jetzt ist es ein Abwägen für mich. Sie hört es vielleicht und wenn du das hörst, es tut mir richtig dolle leid und deswegen erzähle ich dir auch, dass es für mich ja wieder eine Mahnung vom Leben war und eine Lehre, nicht so zu denken. Aber ich bin schon stolz, dass ich auch in dem Moment wieder mich da rausgeholt habe und offen war, weil ich habe das Baby angelächelt und ich habe nicht einfach irgendwie mich jetzt irgendwo überhört und das sowieso nicht, weil was juckt mich das? Ich finde das ja total lustig, ich gucke das ja gerne. Das ist ja irgendwie, für mich ist meistens so eine Situation erzählenswerter, wäre sie jetzt Dominik die Schokofee gewesen, als
Dominik
keine
die Schokofee.
Rihanna.
Aus welcher Serie oder aus welcher Sendung ist Dominik die Schokofee?
Leben.
Mitten im Leben. Okay, gut. Okay, aber es war halt nicht Dominik die Schokofee.
Ja. Und dann hat sie mich ja danach getroffen auf dem Parkplatz nochmal und hat mir dann erzählt, wer sie ist.
Ja, hat gesagt, du weißt schon, oder sie wahrscheinlich, oder?
Ja, und sie ist so offen und selbstverständlich mit ihm umgegangen und offensichtlich ja auch total d'accord damit und hat das auch verfolgt und.
Sie erkennt mich nicht, ne?
Ja, genau.
Hat sie zu dir gesagt.
Ja.
Und du? Nein.
Und ich finde, das Lustige ist ja an dieser Situation, das ist ja fast wie L'Oreal. Ich bin die, die sie nicht erkennt und nicht sie mich. Also ich weiß jetzt nicht, wer sich mehr verändert hat. So will ich jetzt mal grob in den Raum schmeißen. Und es war so, mein Gott. Aber ich habe tatsächlich oft, und deswegen, ich habe eben einmal angerissen im Kontext vom Grab, weil ich da eigentlich sagen wollte, ich liebe ja den Vatikan. Ich habe wirklich nichts mit Kirchen und so am Hut. Aber ich begreife auch jetzt erst, dass Kirche nur ein Label ist. Und es ist nicht das Konstrukt, was ich schwierig finde, sondern die Struktur.
Ja.
Weißt du? Also nicht der Gedankengang, der da verkauft wird im Kern, sondern das, was damit gemacht wird, wie so oft.
Du kannst dich aber dem Firlefanz nicht entziehen.
Genau.
Diesem ganzen Geglitzer und,
genau,
und
aber so, ich glaub,
der Show.
Ich glaube an Schicksal.
Und
Schicksal ist auch nur Gott. Ist auch nur Buddha. Ist auch nur was anderes. Es ist halt die Lücke, die gefüllt wird zu den 100% Gewissheit. Das ist alles, was ich mir nicht erklären kann. So, und auch bei Schicksal gibt es natürlich ein sowas wie die Kirche ist. Man kann auch zu Halb, kein Problem, zu Wahrsager gehen.
Ich bin dir auf den Fuß getreten, aber nur gerade hier.
Nicht stimmt.
Auf deine Puschen hier auch noch. Du bist ja barfuß in den krassen Puschen.
Keine
so
Zeit
grüne gehabt. Plüschpuschen hier. Herrlich, ja?
Voll. Aber den man kann ja auch also es gibt ja auch in der Spiritualität, wird daraus Geld gemacht mit Steinen und keine Ahnung was, und ich will gar nicht anmaßen, wenn du daran glaubst, have fun damit, und es hilft den Leuten ja auch manchmal. Aber ich check jetzt erst, dass ich das auch habe. Und diese Erkenntnis, dass ich an Schicksal glaube und an solche Situationen und dass ich daran glaube, dass alles einen Sinn hat und auch in den negativen Situationen, weil ich habe schon eine sehr nüchterne Rationalität, die auch zu rational manchmal ist, also wirklich unerträglich für manche Menschen, weil das triggert auch manchmal. Mein Gott, wie kannst du denn das jetzt einfach hinnehmen und dir denken, ist jetzt halt so, weil ich aber auch damit aufgewachsen bin, wie meine Eltern. Meine Eltern wollten ja nicht abwesend sein. Meine Eltern haben halt das geringste Übel genommen, weil sie gedacht haben, na mein Gott, was soll ich jetzt machen? Ich muss für dieses Kind irgendwie aufkommen können. Was soll ich jetzt machen?
Absolut.
So habe ich meine Transition durchlebt, so habe ich das Erwachsenwerden durchlebt, so habe ich meine ersten 5 Jahre des Jobs erlebt, weil ich war so, ja mein Gott, muss halt jetzt gemacht werden, macht mir das Spaß? Nein. Aber deswegen habe ich ein Buch geschrieben. Deswegen sitze ich jetzt da und schreibe Pitches und überlege mir, wie möchte ich diesen Job machen? Wie macht er mir Spaß? Und bin dann auch gerne bis 6 Uhr morgens wach.
Sag ganz kurz noch, was sie dann zu dir gesagt hat, als am Kofferraum ihr beiden standet und sagt, sie erkennen mich nicht. Ne? Und dann sagst du, nein. Und dann sagte sie, ich bin die Praktikantin. Und was hat sie gesagt nochmal zu dem Ereignis von damals? Wie viele Jahre vorher war das gewesen? Wie viel Zeit war dazwischen? War das nach Germany's Next Topmodel?
Ja,
es war sogar noch danach.
Ja, es war so. Oh. Ich würde sagen, jetzt hat es nicht gegeben.
Okay, aber wir reden von 5, 6 Jahren, die dazwischen waren.
Mehr.
Sogar mehr. Okay.
Also es war so ungefähr 8, 9.
Wow. Und sie sagte dann, und du hattest ja mittlerweile auch körperlich eine Veränderung durchfahren.
Ja, nee, das war relativ schnell nach Germany's Next Topmodel.
Das war relativ schnell danach.
Okay, aber jetzt nicht so, dass man das von außen
jawohl. Okay, gut. Und sie sagte dann?
Sie sagte dann, dass sie ganz neuen Respekt für mich gewonnen hat, weil sie mir eine Situation danach erzählt hat, nach der ich meinen Abschluss gemacht habe an der Realschule, dass ich auf sie zugegangen bin und habe gesagt, hey, es tut mir total leid, was da passiert ist, weil eigentlich ging es auch nicht so um dich. Eigentlich war ich sehr angespannt und bin mir selbst unzufrieden und du hast es leider als Kollateralschaden abbekommen. Es tut mir wirklich leid, es war nicht cool von mir. Null.
Das hast du zu ihr gesagt?
Ja, genau.
Ja,
bei der Abschlussfeier. Und das Lustige ist, an die Situation in der Klasse habe ich mich zu dem Zeitpunkt erinnert. Jetzt nicht omnipräsent, das war jetzt kein Gedanke, der aufgetaucht ist, aber das ist
du was. Hattest dich vorher schon bei ihr entschuldigt mal? Nein.
Nicht
weil du
sagst,
bei der Abschlussfeier hast du gesagt.
Ja, ich habe mich nicht beim Auto entschuldigt. Sie hat mir erzählt, dass ich mich bei der Abschlussfeier entschuldigt habe.
Alles
das hat sie mir erzählt.
So war das, genau.
Genau, und da hat sie hat mir dann quasi, sie hat ja eigentlich was sehr Schönes für mich gemacht, weil die Geschichte war ja abgeschlossen. Sie hatte ihren Closure. Ich habe ja meinen Fehler eingestanden und für sie war ja alles in Ordnung. Aber sie hat sich in dem Moment entschieden, auf mich zuzugehen und mich daran teilhaben zu lassen und mir ein gutes Gefühl daraus durchzugeben. Und weißt du, wie doll ich mich intrinsisch geschämt habe, nur für den Gedanken, dass ich gedacht habe, mein Gott, bist du dumm, die Schokofee? Weil man hat das ja despektierlich geschaut, das muss man sich ja eingestehen. Nicht, weil ich denke, du bist ein schlechter Mensch, Domme, oder ich lache dich aus, aber man guckt es sich halt leider nur an, aus einem voyeuristischen Überhöhungs, man will sich selbst. Also das ist halt einfach die Funktionsweise von Reality-TV. Und davon können wir uns alle nicht freimachen. Und ich glaube, ich habe einfach ein Bewusstsein dafür und ich habe mich in dem Moment geschämt dafür. Und ich war so, mein Gott, Gott sei Dank weiß sie nicht, dass du ihr schon wieder Unrecht getan hast. Und es ist aber trotzdem, hat es einen gewissen Zeitraum, natürlich will sie sein, also jetzt ein Wendepunkt gewesen und seitdem verurteile ich nie wieder in meinem Kopf. Das passiert oft. Ich habe auch Strukturen in meinem Kopf, die die Gesellschaft mich gelernt hat im Erwachsenenleben, wo ich mir denke, mein Gott, das ist auch schon aber ein bisschen rassistisch.
Aber
ne?
Wir alle, Wir voll. Alle hat einen komischen Hut auf, ist unser erster Gedanke, ja. Gott, ist das ein hässlicher Hut. Ja. Und wenn wir ein guter Mensch sind, dann denken wir im zweiten Gedanken,
mein Gott,
der soll doch Hut tragen, wie er will. Was habe ich
genau.
damit zu tun?
Und das ist weißt der springende Punkt.
Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn wir diesen zweiten Gedanken sofort folgen lassen, dann dürfen wir auch mal was Scheiße finden und sagen, oh Gott, wie hässlich. Ja, aber man sollte kurz danach denken, Alter, was stimmt mit mir nicht?
Aber das ist ja dieser jugendliche Leichtsinn und dieser Trugschluss, weil es wird die ganze propagiert.
Dass 90 Minuten Schlaf, ist alles gut. Du hältst dich extrem gut.
Danke.
Für 90 Minuten Schlaf.
Das macht auch total Spaß. Also. Anders würde es auch nicht gehen, sage ich dir ehrlich. Aber ich habe natürlich auch als Teenager gedacht, so speaking of verschiedene Facetten, man muss total man selber sein. Und was bedeutet das? Was wird einem ganz oft vermittelt, was das heißt, man selber zu sein? Man sagt frei Schnauze, was man denkt und man verbiegt sich nicht und man passt sich niemandem an, weil dann ist man stark. Nee, Mausi. Nee. Also du musst einfach erstmal lernen nach deiner Pubertät, dass du nicht das Zentrum des Universums bist. Und freu dich darauf, weil das ist das Befreiendste, was es auf der Welt gibt.
Wann war der Moment bei dir?
Naja, ich glaube, bei mir schon relativ schnell, weil spätestens mit dem Coming Out gab es nicht mehr so viel Freiraum, mich anzulügen. Und ich glaube, spätestens da war es auch Fügung, dass ich aufgewachsen bin, wie ich bin, mit der nüchternen Rationalität und nicht überemotionalisiert, sondern faktisch an Dinge ranzugehen. Weil das hat mich auch beschützt, vorschnell zu handeln. Das hat mir einen klaren Fahrplan direkt aufgezeigt für mich, weil ich mich auch informiert, wie sowas funktioniert. Ich habe geguckt, wie reagiere ich körperlich auch einfach darauf, so, ne, was regt sich in mir, bin ich gestresst. Und ja, die Rationalheit, also diese Rationalität war schon, mein Gott, war schon wichtig, weil das hat mich dolle begleitet und beschützt mich bis heute.
Dein erstes Coming Out hattest du ja deiner Mutter gegenüber. Und die hat gut reagiert, oder? Überraschend gut überreagiert?
Oder naja, so gut man in einem Streit reagieren kann.
Du hast
ja,
das entstand aus dem Streit heraus,
ja.
oder?
Ja, es war
was
halt,
war die Situation?
Naja, also ich bin halt, wollte mal wieder ins Flamingo Royal gehen. Ich war schon an dem Punkt, ich glaube, ich war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall schon nicht mehr in dem Modus, heimlich über die Terrassentür rauszugehen und erst um 7 Uhr morgens nach Hause zu kommen, sondern ich habe halt so sehr schon drauf geschissen, dass das klar war, dass ich permanent nur schwänze und auch mittwochs.
Rebellenmodus halt.
Ja, mir war es einfach egal. Und mein Kleid war auch sehr kurz, ich war schon sehr schlank, ich habe halt schlank auch mit Weiblichkeit gleichgesetzt. Ich muss auch sagen, also bis heute ist es ja oft so, ne, es kostet schon viel Energie und ich glaube auch, dass viel jetzt meines Körpergewichts gerade auch viel Trotz ist. Dieses Auflehnen, dass ich mich nicht mehr da reindrücken lassen wollte, dass dünn sein gleich weiblich ist. Muss aber mir auch eingestehen, es muss irgendwann auch mal aus dem Rebellenmodus raus und mich fragen, wie fühle ich mich wohl und was möchte ich sehen und wie mag ich mich mehr. Und ich will nicht damit sagen, dass das dieses ganz dünne ist, ich will nicht sagen, dass es dicke ist, sondern man muss sich den Freiraum geben, anstatt nur rebellisch zu sein, weil die Leute von mir erwarten, weil ich German Sex Topmodel gewonnen habe, muss ich jetzt weiterhin eine 34 tragen, bis ich ins Grab steige.
Okay. So. Du wolltest also raus, Party machen.
Genau.
Und Mutter sagte,
Ja, die ist halt ausgerastet wegen des Kleides. Also es waren halt 2 Finger unterm Arsch oder vielleicht auch nur einer. Und sie war so, mein Gott, was ist mit diesem Kind los? In vielerlei Hinsicht. Und das hat sie dann auch so gesagt.
Und für sie warst du ja noch der Junge.
Ja, genau. Damals. Und dann hat sie mich halt da so reingezwungen. Sie hat mich halt gefragt, dann proaktiv, ob ich trans bin. Und dann bin ich halt irgendwann einfach, also ich konnte auch nicht mehr. Ich war einfach, weil das war natürlich, die Frage kam jetzt nicht als erste Frage, nachdem dieser Streit angefangen hat, sondern es ist ein längerer Streit gewesen, der sich aufgeschockt hat. Und dann kam diese Frage und dann war ich einfach dann.
Okay.
Ich war so, okay, das ist jetzt die Chance. Und ich glaube, ich habe auch gespürt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich konnte natürlich auch sie jetzt ein bisschen dafür verantwortlich machen, weil es ist schon eine Freikarte, meine Mutter dann, wie so oft im Leben als Kind, verantwortlich dafür zu machen, weil jetzt hast du mich ja in die Situation gezwungen, mich das zu fragen. Und wenn es dann am Ende nicht das Richtige ist, dann war es ja deine Schuld, weil ich wollte ja noch nicht drüber sprechen.
Ja.
Muss man auch ehrlich zu sein, habe ich nicht gedacht, aber wenn ich jetzt zurückkomme, das sind ja alles Sachen, das geht ja so schnell unterbewusst, das checkst du ja alles erst viel später. Ja, und dann habe ich es ihr gesagt und dann bin ich trotzdem ins Flamingo gegangen und habe mich richtig doll abgeschossen. In diesem Kleid.
Und am nächsten Tag bist du deiner Mutter begegnet, als sie abends nach Hause kam.
Ja.
Wie war der Moment?
Weiß ich gar nicht mehr.
Wurde darüber gesprochen dann nochmal?
Naja.
Über den Abend zuvor? Oder hat man das dann einfach so schweigend erstmal so durchlebt die nächsten Wochen?
Also wir haben halt nicht über das Emotionale gesprochen so richtig. Also sie hat versucht anzuschneiden. Muss auch sagen, sie hat ja auch nicht so die Expertise dann gehabt, wie man mit einem Kind über diese Themen spricht. Klar. At this point, weil ich ja auch irgendwann zugemacht habe. Und dann ging es halt eher so wie das, was wir alle am besten können. Gut, wo musst du hin, welcher Arzt, was kostet das, wann, wie, wo, wann, wie lange dauert es, was müssen wir machen, was brauchst du von uns?
Man funktioniert. Und du warst dankbar dafür.
Ja, das war gut. Mhm. Das hat mir schon einen Rahmen gegeben und das ist schon viel wert gewesen.
Sie war die bestmögliche Begleitung für diese Transition, oder?
Nicht nur sie, auch mein Adoptivvater. Also ich muss
der
schon sagen.
Der genauso.
Ja, und es ist schon schwer, weil dieses, ich hatte während des Buches immer wieder den Drang natürlich und da habe ich schon, das dreht sich ja irgendwann einfach, weil man ist ja keinem Menschen so nah wie seinen Eltern. So, ob man will oder nicht, ob man jetzt emotional aufgewachsen ist oder nicht, es kommt irgendwann einfach das Verantwortungsgefühl, ihnen gegenüber sie beschützen zu müssen für das, was schiefgelaufen ist, obwohl man die Verantwortung eigentlich nicht hat, weil man war nicht in charge. Und das war wirklich, wirklich schwer in diesem Buch, den Grad zu finden, sie schützen zu wollen, aber das Gefühl nicht zu verwässern und den Mehrwert für die Menschen zu geben, die sich auch so fühlen, weil am Ende des Tages, ich weiß nicht, welche Teile alle, aber ich weiß auf jeden Fall passagenweise, fühlen auch meine Eltern sich abgeholt. Nicht im Kontext als meine Eltern, sondern auch als Kind.
Und ich fand es auch ganz interessant, weil ich ja dir gut zugehört habe, deinen leiblichen Vater sprichst du immer noch in der Präsensform.
Mhm, ja, stimmt.
Mein Vater ist aber in Amerika, also in Afrika, er ist ja dann gestorben.
Ja.
Also da warst du drei, als er weggezogen ist, als er wieder nach Südafrika gegangen ist?
Also er war erst in Spanien.
Und dann, er war erst in Spanien.
Und im Grundschulalter, so mit 8, 9, ist er dann wieder nach Südafrika gegangen.
Du hast ihn ganz wenig gesehen, ganz selten, einmal im Jahr oder alle halbe Jahr mal?
Also ich habe ihn, so 2, 3 Mal im Jahr.
Okay, und dann kam aber die Diagnose irgendwann, Lungenkrebs und dann...
Aber es war ja schon junges Erwachsenenalter, als die Diagnose kam.
Ja.
Ich habe letztens einen Podcast gehört, da war es auf jeden Fall falsch gesagt. Also es war 2020, als er verstorben ist. Da war ich ja, wie war ich denn da vor 5 Jahren? 23, 24 bin ich geworden.
Ja.
So, das ist, das ist natürlich jetzt nicht alt, aber es war jetzt kein Teenageralter.
Ja. Ich fand es ja ganz interessant, dass du bei der Bewerbung zu Germany's Next Topmodel, du wurdest wie viele andere TeilnehmerInnen oder Teilnehmerinnen meistens auch, wurdest du auch aktiv angesprochen bei irgendeinem Job, dass du dir noch nicht mal Mühe gegeben hast bei der Bewerbung. Mhm. Finde ich auch interessant.
Ja.
Aber warum nicht? Man leckt doch Blut und denkt, das könnte doch eine Chance sein.
Hast du eine Haftpflicht?
Also, habe ich.
Hast du noch andere Versicherungen?
Welche brauche ich?
Na, weiß ich nicht. Ich habe eine ganze Menge, sage ich dir. Ich bezahle im Jahr Premium von 10.000 Euro an Versicherungen. Das ist schon eine ganze Menge, glaube ich.
Aber
und jetzt gleich in meinen DMs alle Versicherungsvertreter schreiben.
Aber wofür? Wofür hast du die ganzen Versicherungen?
Ich habe eine sehr, sehr krasse Hausratsversicherung, weil ab einem bestimmten Wert musst du ja dann auch ein bisschen mehr, weil irgendwann bringen die 30.000 Euro nichts, wenn die Bude abfackelt. Ich habe eine betriebliche Haftpflicht. Ich habe Rechtsschutz, sowohl betrieblich als auch privat, so Lebensversicherung als Altersvorsorge. Ich komme tatsächlich nicht in eine private Krankenversicherung leider, weil die alle Operationen ausschließen tatsächlich. Also ich glaube, keine Krankenversicherung nimmt einen sehr gerne. Also da reichen ja manchmal schon Brustimplantate, da muss ja nicht mehr das dran sein. Also weißt du,
reichen ganz andere Dinge. Da reicht eine Entzündung im Knie, ganz ehrlich gesagt.
Und ich sag mal, also es ist eine Krankenversicherung, mein Gott. Naja. Anderes Thema, das ist heute nicht das Thema, es soll kein Polit-Talk werden.
Aber meintest du jetzt, du hast diese ganzen Versicherungen, weil du jetzt nicht über die Sendung sprechen darfst?
Nee, weil ich gerne ein Bedürfnis habe nach Sicherheit und nach hundertprozentiger Gewissheit. Und für mich war das wenig Mühe geben, eine Gewissheit, wie sehr sie mich wollen.
Du hast ja auch im gleichen Satz, hast du ja auch gesagt, ich war mir trotzdem, auch wenn es jetzt cringe klingt, ich war mir trotzdem sicher, dass ich genommen werde, auch wenn ich mir keine Mühe gebe. Und es war tatsächlich so.
Mhm.
Warum warst du dir so sicher? Warum?
Ja, weil die Jahre vorher hat man ja schon so Tendenzen gemerkt. Ich meine, 2020 war ja vor allem, du hast eben angesprochen, Black Lives Matter und war das ja auch, und wenn solche Bewegungen politischen Aufschwung im Mainstream erfahren, dauert es nicht lange, bis der Kapitalismus kommt und das monetarisieren möchte. So. Ja. Und deswegen war das halt in der Zeit vorher halt im Kommen. Und man hat einen Aufschwung gemerkt. Also die letzten Jahre. Und ich habe ja Journalismus und Unternehmenskommunikation
studiert. Und also nicht zu Ende, aber du hast es.
Und ich würde sagen, ich habe ja sowieso schon ein recht analytisches Wesen. So, und das hat dann natürlich dann, weil deswegen wusste ich, trotzdem, wie der Medienmarkt sich gerade entwickelt. Und es hat sich in der Staffel davor schon abgezeichnet, in welche Richtung es geht mit curvy und trans wurde abgebildet. Und es hat sich auch abgebildet, wie die Erzählweise sich verändert hat. Und ich muss sagen, in der Staffel vor mir, und da will ich gar nicht schämen oder irgendwas, war ja eher die Erzählweise der Protagonistin, dass sie über das Thema gesprochen hat und nicht, dass es forciert worden ist. Weil das konnte ich ja dann schon, also wenn du ein bisschen
TV-Journalist... Mit das Thema der Protagonistin meinst du? Welches Thema?
Trans jetzt.
Das ist ja das, was das war auch jetzt davor schon Thema.
Ja, ja.
Habe ich nicht mitbekommen damals.
Genau, aber da war es halt so ein bisschen
okay,
noch quirliger, noch lustiger. Und mit ein bisschen Sicht darauf, ich hatte ein Semester vorher noch Befragungstechniken und TV-Journalismus an der Uni, habe ich schon aber so gemerkt, so okay, im Verhältnis, ich check ja schon, wo jetzt vielleicht ein Realisator hinter sitzt und der Person einfach nicht wohlgesonnen ist, weil die Menschen gehen ja immer davon aus, dass alle, eine Produktion ist ein Arsch und die wollen alles rauskitzeln. Nein, es gibt überall schwarze Schafe und es gibt einfach Menschen, die sind ein bisschen psychopathischer als andere. Und dafür muss nicht oben jemand stehen und sagen, du malträtierst jetzt diesen Menschen, sondern das machen die schon ganz von alleine.
Und Realisatoren, das sind die Menschen, die hinter der Kamera sind und die eine Frage stellen, wenn oder die irgendwas aus dir rauskitzeln wollen, während du eben vor der Kamera aufgenommen
bist. Und das hört sich jetzt so böse an, aber es ist ja eigentlich total der wichtige Job. Und es gibt ganz, ganz tolle Realisatoren, weil die wenigsten Protagonisten haben ein Journalismusstudium gemacht und gehen dann da rein und wissen, was sie jetzt erzählen wollen oder welche Seite sie zeigen wollen. Die brauchen ja dann irgendwie Guidance, weil sonst labern die komische Scheiße einfach nur die ganze Zeit und keiner checkt, denken sie so, guckt ja auch keiner.
Aber du hattest das Gefühl, okay, das wird das Thema der nächsten Staffel sein können. Ich habe da gute Chancen, so kam es ja auch.
Ja.
Und dann hast du dich vorbereitet ja auch auf die Sendung und du wusstest ja auch so ein bisschen, wie Fernsehen funktioniert. Du hattest ein bisschen was mitbekommen.
Dachte ich zumindest.
Okay, und da hast du aber ein Learning hast du mitgenommen und zwar niemals offensichtlich ehrgeizig sein und auf keinen Fall verbissen wirken. Damit bist du in diese Staffel gegangen.
Genau, das war nicht das Learning, das war das mit der Prämisse, in der ich reingegangen bin. Nicht das, was ich rausgezogen habe.
Wie leicht war es, das auch wirklich umzusetzen, anzuwenden?
Das war tatsächlich nicht so schwer, weil es war ja nicht mein größter Traum, Germany's Next Topmodel zu werden. Ich bin ja nicht damit reingegangen und habe gesagt, ich muss jetzt Germany's Next Topmodel werden, sondern ich war so, ich muss definitiv 2000 Euro im Monat haben, um eine Miete bezahlen zu können. Und die Chancen standen halt ganz gut. Das war ja auch damals noch.
Durch Social Media, Content Creation im Anschluss.
Die Branche war ja noch an einem ganz anderen Punkt.
Ja.
Also die war ja noch nicht so gesättigt wie jetzt.
Okay, und es hat geklappt. Im Gegenteil, das hat dich ein bisschen abgehoben natürlich von den anderen oder unterschieden von den anderen.
Ich war aber auch 5 Jahre weißt älter.
Du warst als die meisten von denen.
Naja, zumindest ab Top 10 war ich die Älteste.
Da warst du die Älteste, okay. Das heißt, während der Sendung hast du dir dann auch schon die Gedanken gemacht, okay, wie wird das wohl im Schnitt rüberkommen? Was machen sie jetzt aus diesem Material, was sie gerade filmen? Eigentlich denkt man, jede, die vorher die Staffeln gesehen hat, weiß, was damit gemacht wird am Ende. Aber ich habe das Gefühl, man vergisst es natürlich, weil man so drin ist, wochenlang eingesperrt, quasi ins Modelhaus, dass man das vergisst.
Nee, ich glaube nicht, dass man es vergisst. Ich glaube, das Problem ist eher bei den Personen, die so nach Authentizität lechzen. Ja. Die sind so befangen mit sich, welche Version sie jetzt zeigen. Weil wenn du nach Authentizität so krass eiferst, dann steht dahinter oft, will gar nicht verallgemeinern, aber oft, wie ich das beobachtet habe von außen, keine Tatsachenbehauptung hier, ne? Aber steht da so ein Drang nach Bestätigung von außen. Und das spricht ja eher dafür, dass du nicht hier bist, um Germany's Next Topmodel zu werden, sondern du bist hier, damit die Leute sagen, krass, dass du Germany's Next Topmodel bist. Das ist irgendwie, also, ne, der Ursprung ist ein anderer und das ist gar nicht so unwichtig, der Ursprung. Und wenn du damit da reingehst, dann fragst du dich halt auch nicht, wer bin ich oder wer möchte ich sein, sondern du fragst dich, wen wollen die Leute sehen? Und ohne Expertise in so einem jungen Alter mit so vielen Eindrücken von anderen, die das vielleicht auch denken oder nicht denken oder auch mit so viel Unwissenheit, kommt dann manchmal echt so eine gequirlte Scheiße dabei raus. Weil man muss auch sagen, die Realisatoren, die brauchen auch nicht viel Arbeit leisten, um diese Töne rauszubekommen.
Okay.
Also das ist, ich weiß, also zumindest für die Formate, bei denen ich war, kann ich sprechen.
Ja.
Das ist nicht so, dass da
jemand... Es ist nicht Frauentausch.
Ich will auch nicht sagen, dass das jetzt alles gute Menschen sind. Ne? Also ich glaube, Journalisten, TV-Schaffende und Journalisten schneiden ja recht hoch immer im Psychopathen-Ranking ab. Ich weiß nicht, ob du diese Auflistung kennst. Ne?
Nein.
Die sind immer in den Top 10. So, der Berufsgruppen, die scheinbar recht auffällig sind. Und ich sag mal so, auf jeden Fall. Aber ich finde gerade Germany's Next Topmodel ist kein Format, das vom Vorführen lebt. Am Ende des Tages ist es aber ein Entertainment-Format. Und wenn du ins Internet gehst und auf X oder Twitter oder auf Instagram dich darüber echauffierst, was eine Produktion oder eine Heidi da reinschneidet, dann musst du dich fragen, warum schaust du diese Sendung? Und dann ist das eine Frage wie nach der Henne und dem Ei. Was ist hier gerade das Problem?
Ja. Du warst also durchaus happy darüber, wie mit dem Material umgegangen ist.
Total.
Also Sie sind achtsam mit dem umgegangen. Also das hat für dich auch alles gepasst.
Ich kann mich sowieso überhaupt gar nicht beschweren.
Ich meine, du wolltest nicht mal gewinnen.
Also ich muss sagen, nicht nur andere. Also ich muss wirklich sagen, ich wurde geschützt, weil natürlich hatte ich einen Background, dass ich das checke, wenn mich irgendjemand provozieren will, und das müssen gar nicht Realisatoren sein, sondern auch andere Mädchen. Aber nach 4 Monaten bist du ja irgendwann manchmal auch durch und denkst einfach nur so, nee, es reicht. Es reicht jetzt einfach. Mhm. Und ich sag mal so, wenn das stimmen würde, was alle anderen so behaupten in Medienbösen Zungen, also die bösen Zungen, dann gibt es natürlich von mir Bildmaterial, wo ich nicht gute Laune habe. War das jetzt ein Streit mit dem Mädchen, was inhaltlich interessant ist? Nö. Aber wenn doch alles so schlimm geschnitten worden wäre, dann hätte man auf jeden Fall Situationen fabrizieren können, die für mich nicht so schön ausgesehen hätte. Ich glaube, jeder, der medienschaffend ist, weiß, dass Rohmaterial ist nicht so wichtig.
Und du kannst ja auch sehr gut mit Schlafentzug umgehen. Und das gibt es doch auch im Modelhaus, oder? Ganz wenig schlafen und dann aber morgens früh geweckt werden, hier
aber
diesen Job. Und damit fördert man natürlich diese Dünnhäutigkeit, die dann zu herrlichen Streitszenen vor der Kamera führt. Aber du kannst ja, wie wir heute sehen, mit wenig Schlaf sehr gut umgehen.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses ADHS-ige in mir, weil ich habe nicht so diesen, wenn für dich alle Reize gleich wichtig sind, dann sind diese extremen Reize, glaube ich, schnell überfordernd. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich eine Stärke. Und ich glaube, deswegen haben so viele Menschen in dieser Branche auch ADHS, weil die brauchen diese extremen Reize, so diese extreme Dopaminausschüttung oder einfach extreme Gefühlsregungen, um überhaupt irgendwas zu machen. So, weißt du, und deswegen ist es dann für mich, glaube ich, auch dieses so, du bist ja dann monatelang, vor allem zu Corona-Hochphase, wir meinen, wir haben Ende 2020 gedreht, es war absolut, also Kontaktbeschränkung, also wirklich, ja, also wir haben das alle wieder vergessen so gefühlt, aber das war wirklich wild, also wirklich wild, die ganze Welt ist stehen geblieben und du bist da mit 35 anderen Mädchen in einem Haus, FFP2-Masken kennst du halt nur mal so 5 Minuten, wenn du im Bus sitzt oder ins Set, nächstes Set laufen musst. So, vor allem, klar, so mit Leuten außerhalb durfte man jetzt keinen Kontakt haben, aber mit den anderen Mädchen konntest du ja dich in den Arm nehmen, da waren Make-up-Artisten, so, es war alles so surreal. Du hast halt ein normales Leben gehabt in einer Pandemie. Und vor allem, ohne das schon alleine, ist so eine Dreharbeit, ich muss jetzt sagen, was natürlich die Pandemie darauf einen Einfluss hatte, ist, bei uns war der Drehzeitraum noch komprimierter als sonst. Also dadurch, dass das natürlich auch unfassbar teuer ist.
Ja.
Also was Social Distancing gekostet hat für Unternehmen, ist ja wirklich wild. So, ne? Aber natürlich musst du es komprimieren dann. Du kannst dann nicht stretchen auf 6 Monate, weil, ja, mein Gott, dann haben wir halt 3 Off-Days und dann machst du halt ein bisschen Cost-Promo-Videos. Geht nicht.
Okay.
Weil das kostet dann plötzlich das Dreifache.
Ja, da wurde es straight durchgezogen. Mhm.
Und alle sagen immer so, ja, mein Gott, aber die haben doch so viel Geld. Ja, mein Gott, machen wir das hier alle einfach, weiß ich nicht, ist das hier betreutes Wohnen? Wir alle haben eine Mission, wir alle müssen irgendwie Miete bezahlen, essen und wir wollen alle schöne Sachen haben. Die tun, also ich verstehe dieses Stilisieren immer nicht, ich wünschte, ich wäre Mutter Teresa, bin ich aber nicht. So, und irgendwie, ich finde das alles nicht so verwerflich. So, naja, auf jeden Fall, wo ich jetzt dran war, war, dass ich natürlich dadurch jeden einzelnen Tag, der Schlafentzug war ein bisschen höher, glaube ich schon so. Mhm. Ne? Das hat natürlich niemand so gesagt, aber die anderen Teilnehmerinnen haben das schon so ein bisschen bestätigt, dass es bei ihnen ein bisschen gesurged da war. Aber du bist jeden Tag aufgestanden, auch wirklich zu asozial frühen Zeiten und die Tage waren sehr lang. Die sind natürlich über die Zeit, desto weniger Mädchen auch ein bisschen kürzer geworden, weil weniger durch mussten natürlich durch den Durchlauf, aber sie waren trotzdem extrem lang. Und du hast dadurch aber so viel zu tun die ganze Zeit, dass du immer auf einem High bist. Weil du weißt ja auch nicht, was passiert. Du bist ja immer in Alarmbereitschaft. Was passiert jetzt als nächstes?
Ja.
Und du hast gar keine Zeit darüber nachzudenken, ob du jetzt müde bist. Wenn du jetzt aber halt kein ADHS hast und du von diesen starken Reizen lebst, ja, dann bist du, glaube ich, überfordert und dann schreist du auch mal deinen Gegenüber an.
Deine ADHS hat dir geholfen.
Ja, also ich weiß nicht mehr, ob es
das ist. Was ist denn ADHS an dir? Also welche Symptome
hast du? Das ist halt auch die Sache, weil ich habe eigentlich, muss man auch dazu sagen, ich habe eine Doppelverdacht-Diagnose schon als Kind gehabt. Jetzt habe ich nur Diagnose ADHS als Erwachsene im Erwachsenenalter nochmal verifizieren lassen. Mhm. Die andere habe ich gar nicht mehr weiterverfolgt, sollte ich mal tun. Autismus.
Mhm.
Weil ich glaube, prinzipiell, jetzt werden einige da draußen mit ADHS aufschreien, bei mir wäre das die absolute Hölle, für mich ist es noch schlimmer. Bei mir jetzt halt nicht. In der Konstellation, wie es ist, keine Ahnung, welche Anteile da. Und ich glaube, es ist ja wie mit allem.
Ja, ich zitiere nur den Satz, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten.
Ja.
Das ist der Satz.
Es ist halt alles ein Spektrum. Und ich glaube, wenn du das verinnerlichst und das nicht nur auf Krankheitsbilder oder Persönlichkeitsbilder oder, sondern wirklich auf alles, was Gedankengut ist, dann lebst du ein bisschen leichter. Dann bist du noch ein Stück von den 100% weg. Dann bist du schon bei 98%.
Wir machen noch eine kleine Autorvervollständigung zum Schluss. Du bist ja jetzt Autorin. Vervollständige einfach ganz spontan diese paar einfachen Sätze. Nein, es ist ganz einfach.
Okay.
Du musst ja jetzt, bist ja jetzt hier nicht bei Wer wird Millionär? Es geht ja jetzt nicht um 32.000.
Aber das würde mir leichter fallen.
Nein, würde es nicht. Glaube ich nicht. Morgens als allererstes
nehme ich meine Hormone.
Ah, okay.
Bin ich echt stolz drauf, muss ich sagen.
Ist es schwer, jeden Morgen daran zu denken?
Ja, ich habe leider, und das ist ein Symptom zum Beispiel von ADHS, wonach du eben gefragt hast. Das habe ich auch mit meinem Psychiater tatsächlich besprochen und mit meinem Hausarzt und Therapeuten. Ich habe so ein bisschen, und das ist so eine Begleiterscheinung von ADHS, so ein bisschen selbstzerstörerisches Verhalten. Das hört sich jetzt sehr extrem an, aber ich weiß, dass ich meine Hormone nehmen muss.
Okay.
Aber es ist mir egal. Und dann vergisst man das schnell, weil der Reiz nicht groß genug ist, dran zu denken. Weißt du, da findet keine Dopaminausschüttung statt.
Na. Na klar, wir kennen das mit unseren Vitamintabletten, die wir nehmen sollen. Also harmloses Zeug, aber selbst die jeden Tag nehmen zu
aber
nehmen.
Aber die helfen mir, weil das kann ich irgendwie.
Ach,
weil das hat ein bisschen was mit Hübschsein zu tun. Da ist der Dopaminkick groß genug und wenn das mache ich jeden Morgen und seitdem ich das mache und über diesen Weg gehe, denke ich auch daran, meine Hormone zu nehmen.
Wo ist heute der Überweisungsschein deines Hausarztes an den Therapeuten, der quasi den Transition-Prozess eingeleitet hat.
In einem großen weißen Ordner bei mir zu Hause und in meinem Google Drive und in meiner Apple Cloud, falls mich jemand hacken will. Mein Gott. Vielleicht jetzt gleich auch nicht mal, vielleicht ist gleich Passwort geschützt.
Okay, das war der Anfang von allem eigentlich, oder? Aus heutiger Sicht. Dieser Überweisungsschein.
Ja, für mich ist es eigentlich...
Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass du jetzt sagst irgendwie, ja, weiß ich doch nicht, der ist halt irgendwo, habe ich irgendwo da gelassen.
Ich habe alles. Ich bin eine Horterin. Ich bin eine richtig krasse Horterin.
Auch das ist Autismus oder ADHS, eins von beiden, dieses Sammeln von...
Ja, ich denke immer, vielleicht braucht man das ja noch. Und ich muss auch sagen, meine Mutter hat das leider auch immer bestärkt.
Weil sie dir Sachen geschenkt hat oder warum?
Nee, weil sie auch so ist, so sehr korrekt. Also sie ist gar nicht so mit zum Beispiel... Klamottenhorten, wobei ja auch, aber nicht so dolle wie ich. Oder mit so Zeug. Ich liebe halt Zeug. Meine Mutter braucht zum Beispiel einen freien Raum, aber ich liebe so Deko-Elemente und von irgendwas mitbringen und irgendjemand hat hier was handgemacht. Ich bin dafür total empfänglich. Ich gehe so in einem kleinen Ort in Süditalien rein und da stickt eine was und ich bin so, ich muss jetzt drei kaufen, weil ich finde das total toll, dass sie das macht und ich muss die jetzt unterstützen.
Also du hast mehr Klamotten im Schrank gehabt, als du überhaupt in einem ganzen Leben tragen könntest.
Und ich habe tatsächlich 75% abgegeben.
Ah, das ist interessant. Das hast du geschafft.
Mhm.
Weil mein Gedanke war, würdest du es schaffen mit all deinem Klamotten, allem, was du da angehortet hast, ein Kleidungsstück, würdest du es schaffen, Marie Kondo in die Knie zu zwingen und sie zum Weinen zu bringen, weil sie es nicht schafft, da Ordnung reinzubringen?
Ja, ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall bis vor ein paar Monaten. Ich bin aber sehr radikal. Ich habe so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken. Deswegen, entweder kann ich nur kompletter Messi sein oder... Dann reicht es mir und dann drückt es mich so dolle, dass es mir auch wirklich so schlecht geht, dass ich so am Boden bin, dann tue ich alles weg.
Okay.
Da, jetzt hatte ich nämlich zum Beispiel eher meine Mitarbeiterin, die hat mit mir ausgemistet, weil ich habe mir schon ein bisschen Support dazu geholt und die war eher so, Schatzi, willst du irgendwas noch zum Anziehen haben eigentlich? Weil dann komme ich in dieses Über, so dann ist so alles jetzt weg,
dann
will ich mich komplett befreien.
Ja.
Ja, wird wahrscheinlich auch nochmal angehortet werden. Ich meine, in der letzten Wohnung hatte ich zwei Ankleidezimmer. Eins war 25 Quadratmeter und das andere war 18. Da weiß ja Bescheid.
Ja, keine weiteren Fragen.
Ja.
Oh, ja, ja. Also, das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
Das kann ich nicht machen, weil das ist alles so viel geschrien, da überpickelt dir das jetzt.
Aha, also okay, weil du viel geschrien
Oder was ich auch sehr gerne mache, wenn ich so zum Beispiel, wenn ich reizüberflutet bin, ich finde, das beschreibt mich ganz gut, dann sitze ich irgendwie so und arbeite.
Und du tippst gerade so mit deinen Händen auf dem Tisch hier
rum. Ja, genau. Also. Dann arbeite ich und dann denke ich nach und denke ich nach und denke ich nach und dann bin ich so im Hyperfokus und dann gibt es Error, weil dann zu viele Gedanken gleichzeitig sind und dann miaue ich.
Miau. Das ist dann so eine Art Tick.
Das ist so psycho.
Aber das ist für Autisten, glaube ich, durchaus nicht ungewöhnlich, dass man einen Tick entwickelt.
Und ich wackle auch immer mit den Füßen.
Das waren wir jetzt beim Geräusch. Ah ja, miau. Das ist ganz schön. Miau. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
eine Chili.
Eine Chili? Okay. Wo kommt die Chili her?
Der Spice im Leben. Ja. Ich liebe Spaß haben. Mein Ziel im Leben ist es halt einfach nur Spaß haben. Und ich sage dir ehrlich, das hört sich total dumm für manche an, aber ich finde, das ist das schönste Ziel, was man haben kann. Deswegen hänge ich auch nicht so an Kohle, weil es geht mir nicht darum, ach mein Gott, in einem Jahr verdienst du vielleicht 7-stellig, im nächsten Jahr verdienst du vielleicht nur 5-stellig, weil irgendwas Blödes passiert ist. Mein Gott, Hauptsache ich hatte Spaß.
Du modelst nicht mehr, weil das andere mehr Kohle bringt. So viel dazu.
Naja, aber ich pitche ja jetzt auch Sachen. Ja. Nach meinen Bedingungen.
Ich weiß, es wird alles gut, wenn...
Immer. Nix, da brauchst du nichts für.
Aber das ist kein Deutsch, Alex. Ich weiß, es wird alles gut, wenn immer. Sorry.
Naja, aber es gibt kein Wenn.
Was würde die Praktikantin, die Lehrerpraktikantin von damals sagen, wenn sie dich diesen Satz sagen würde? Ich weiß, es wird alles gut, wenn immer.
Ja, nein. Aber nein, ich weigere mich, den Satz zu vollenden, weil es gibt kein Wenn.
Es ist ganz interessant, wie viele, sag ich mal, meiner Gäste mittlerweile, denn diesen Satz hole ich öfter mal raus, sich weigern, diesen Satz zu beenden, wie Christian Sievers vom Heute-Journal neulich.
Es wird
nie, Christian sagte nur, es wird nie alles gut. Nein, den Satz kann ich nicht. Das ist mir viel zu philosophisch. Es wird nie alles gut.
Oh mein Gott, wie witzig. Ja, okay, aber er ist halt auch vom Heute-Journal, ne?
Ja.
Aber bei mir ist ja genau das Gegenteil. Bei mir wird immer alles gut. Wird schon werden.
Was ich wirklich mag, auch wenn es mir peinlich sein müsste, ist...
Mir ist das alles nicht so peinlich.
Habe ich mir auch gedacht. Hab gedacht, dieser Satz wird die größte Herausforderung für dich sein, weil du offen ja auch wirklich zu allem stehst.
Also ich meine, scheißegal.
Was kommt noch unter Trash-TV? Eigentlich nichts. Ich meine,
Also lately zum Beispiel, was ich auch total lustig finde, das ist jetzt sehr spezifisch, aber ich brauche mal so Hintergrundberieselung und ich gucke eine Kindertelenovela, die ich früher geguckt habe in der Grundschule, die eigentlich Zielgruppe 0 bis 6 targetet. Und ich bin gerade bei Folge 210.
Also, wie heißt die?
Haus Anubis. Es ist so Haus Anubis.
Haus Anubis sind
die. Also es ist so schlecht und ich sag dir ehrlich, ich liebe alles daran.
Herrlich. Sag zum Schluss noch, nachdem du jetzt gewonnen hattest, also du hast dich schon gefreut auch, ne?
Ja, voll. Also ich habe es nicht gecheckt, weil ich war einfach reizüberflutet, nicht von dem Moment und von dem, du hast gewonnen, sondern ich war ausgelaugt von den letzten Monaten.
Okay.
Weil ich so in meinem Kopf war, immer dieses hyperanalytisch sein ist ja irgendwann auch so, du stumpfst ja, also normalerweise analysiere ich eine Situation ja kurz. Und dann gibt es eine Reaktion. Wenn du aber von Drehstart 4 Monate drehst, 4 Monate ausstrahlst, 2 Wochen probst und zum Finale gehst, dann ist ein Jahr fast rum. Und ein Jahr
lang... 2 Wochen habt ihr geprobt für das Finale?
Ja, also das überschneidet sich natürlich dann mit der letzten Ausstrahlung, ne, weil das ja bündig kommt.
Ja,
aber so, du bist mal summa summarum 3/4 Jahr oder 2/3 Jahr zumindest mal die ganze Zeit Alarmbereitschaft und analysierst die Situation. Also ich kann mich dann da nicht mehr offensiv freuen, weil ich bin einfach nur so, warte mal, was?
Was? Gewonnen? Okay.
Ich habe mir das ja auch anders ausgerechnet.
Es kamen tolle Jobs danach, auf jeden Fall große Werbejobs für wirklich krass große Firmen. Mhm. Weißt du, ob L'Oreal oder was nicht alles dabei war. Lagerfeld, L'Oreal. Es war alles dabei. Was hat es für dich verändert, jetzt plötzlich sehr viel mehr im Fokus zu stehen, als du das ursprünglich wolltest. Denn plötzlich als Siegerin hat man dir eigentlich nochmal eine ganz andere Bürde auf die Schultern gelegt, oder?
Ich kann gar nicht
so... Gab es Druck? Hast du Druck empfunden dadurch, dass du gewonnen hattest?
Naja, ich glaube, ich habe immer Druck empfunden durch mich selbst.
Und vor allem eben als Transperson. Mhm. Denn plötzlich bist du die Jeanne d'Arc, weißt du?
Ja, aber das habe ich einfach abmoderiert.
Die vorne mit was?
Das habe ich ja einfach abmoderiert. Das habe ich ja einfach.
Inwiefern?
Einfach ignoriert.
Ah, das hast du abmoderiert, okay.
Ich habe einfach das.
Ach, das hast du ignoriert.
Denn das erste Jahr habe ich gar keine Interviews beantwortet. Ich habe einen Pressetag gemacht, weil ich den Vertrag nicht musste nach dem Sieg.
Ja.
Das war vor allem aber auch TV. Und danach habe ich alles, wo Fragen über das Transsein war, pauschal abgesagt. Ich konnte es mir auch leisten. Ne? Deswegen war es eigentlich das größte Privileg, weil deswegen werde ich Heidi da auch für immer dankbar sein, weil sie hat mir dieses eine Ticket, was es in unserem Kosmos hier jetzt mal zumindest in Deutschland gibt, gegeben. Und das wird so auch nie wieder kommen, weil ich war die erste und nicht nur die erste Trans-Gewinnerin, sondern ich war die erste Diverse-Gewinnerin in diesem Kosmos. Und auch in anderen Formaten, wo es Gewinner gibt, ist diese extrem sichtbare Diversität erst im Nachgang gekommen. Ich hatte dadurch den Freiraum für mich selbst zu bestimmen, wie ich das danach machen möchte. Und durch den Titel die Absolution und Legitimation, das auch tun zu dürfen.
Mhm.
Weil wäre ich Zweite geworden, hätte ich vielleicht mehr drum kämpfen müssen, weil da wäre nicht der Titel gewesen, James Hicks Topmodel. Und sie hätten es nicht in der Subline selbst einfach schreiben können, dass ich die erste Transgewinnerin bin.
Ja.
Sondern ich hätte darum kämpfen müssen, dass überhaupt ein Artikel kommt.
Ja.
Also Heidi hat mir da schon echt den Weg geebnet, als wäre sie meine Patentante.
Und die Patentante hat dich aufs Oktoberfest eingeladen.
Und ich glaube, was viele Menschen auch unterschätzen und was ich, glaube ich, sehr wertschätze und warum ich auch immer noch sehr positiv an diese Zeit zurückdenke, ist, sie macht das auch mit einem Bewusstsein. Also man merkt, dass sie redet da nicht drüber. Ne? Es ist jetzt nicht so, als hätte sie mir das gesagt. So, ne? Aber man merkt das ihr an. So, und sie will auch, dass man das merkt, wenn sie einen mag.
Also gut, dann gucke ich es jetzt auch wieder.
Ne?
Alex, danke, dass wir hier ein bisschen über deinen wirklich auch besonderen, teilweise auch krassen Weg gesprochen haben.
Danke, hier. Ich fühle mich auch weniger müde. Das hat wirklich Spaß gemacht. Heute Morgen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nach 90 Minuten gedacht, ich so, warum? Aber es war schön.
Okay,
dann hat mir viel Spaß gemacht.
Klasse. Und wer noch mal ein bisschen eintauchen möchte in deinen Weg und in dein Leben, der kann es lesen in diesem Buch, das du geschrieben hast. Und da hast du wirklich deine ganze Kindheit und sehr viel Offenheit und Ehrlichkeit reingepackt. Also es ist kaum etwas ausgespart worden. Work in Progress heißt dieses Buch. Alex Maria Peter, danke dir.
Danke dir.
Und dann bis die Tage.
Bis die Tage, ne?
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
Ich bin Sebastian Friedrich.
Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
Ein Becher Tee dazu.
Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit PhilosophInnen.
Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
Zum Beispiel, was macht uns sicher?
Was schafft einen Sinn?
Kann Sprache gerecht sein?
Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Bis bald bei Tee mit Warum.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Alle Folgen in der ARD-Audiothek.